Bits und so.
Mit dem herzlichen Willkommen schönen Abend, da sind wir bei vom iPhone-Blog, der Alex Olmer.
Guten Abend,
das ist der Carlo Kaiser, Mac and I, Leo Becker.
Guten Abend.
Miteinander, Basti erholt sich noch, schlägt vielleicht noch in der Sendung auf, vielleicht auch nicht. Mal sehen, wie es ihm geht. CarPlay 2 erwarten wir seit vielen, vielen, vielen Jahren. 2022 angesagt, 24 nochmal angesagt mit Deadline. Erste Autos erscheinen bis Ende 24, sind sie dann nicht. Dann haben sie irgendwann Anfang 25 diesen Hinweis auf der Website weggestrichen, dass die Autos in 24 erscheinen. Und jetzt ist ein Auto quasi erschienen. Es gibt irgendwie jetzt ein Pressemuster und sie haben mal drei Journalisten in einen Aston Martin reingesetzt. Für die USA und Kanada erstmal. Und ich habe Aston Martin so als Automarke jetzt auch nicht auf dem Schirm, aber dieses Auto, wo das jetzt drinsteckt, ist einfach hässlich wie die Nacht.
Das ist ein Desaster. Ja. Und ich meine, also das kann man sonst Aston Martin eigentlich nicht vorwerfen, dass die jetzt furchtbar hässliche Karren bauen würden, aber dieses Ding ist echt aus der Hölle. Also ist echt scheußlich und das ist ja nicht billig oder so. Mhm. Sondern, also du musst schon viel Geld verbrennen für besondere Scheußlichkeit.
Ja. Ich bin neulich letztes Jahr irgendwo so über Autohändlerhöfe gelaufen und habe so gesehen, dass es gibt nur so eine ganz enge Nische von so super Sportwagenmarken, also Lamborghini und Aston Martin und sowas, die aber auch so ein SUV bauen müssen, weil die Leute wollen halt SUVs, aber es soll trotzdem Aston Martin und Lamborghini draufstehen und dann sind es halt furchtbar langweilige und hässliche Kisten, die aber den Sportwagenpreis haben.
Mhm. Ja, ja, ja. Ja, das ist recht, das ist ein sehr trauriger Segment, Neusegment vom Markt, von diesem Luxusmarkt, der wirklich also abscheulich ist, aber offensichtlich werden die Dinge halt auch gekauft. Also es gibt ja in diesem Luxus, gerade in diesem Autoluxus-Segment, da gibt es ja wirklich viele Fahrzeuge, wo du sagen wirst, okay, wenn ich jetzt einfach so ein unlimitiertes Budget hätte, dann würde ich mir das kaufen und das kaufen und das kaufen. Da sind Fahrzeuge dabei, die wirklich toll sind und die, wo du sagst, okay, die sehen einfach gut aus, die willst du sofort haben, willst du so eine Garage stellen und die sammeln und die mit so einem Tuch zudecken und mit so einem Lappen den Staub von denen reiben. Ja, das so solche Fahrzeuge gibt es da. Und dann gibt es die so Fahrzeuge, die einfach nur teuer sind. Furchtbar hässlich und du denkst dir, das kann ja wohl nicht sein. Aber ist so.
Und wir hatten auch gesehen bei den Älteren, also jetzt die letzten 15, 20 Jahre, dass halt die Sportwagenhersteller, die haben dann halt mords das designte Auto und macht 0 auf 100 in 2 Sekunden und dann hängt vorne so ein Blaupunktradio drin. Weil es ist halt für diesen Elektronikaufwand auch keine Expertise und kein Budget rausgebracht haben. Okay, jetzt kommt, also die Ansage ist, das kommt jetzt so langsam bei Aston Martin raus, bis diese Autos ausgeliefert sind, wird auch noch dauern. Und der nächste in der Warteschlange quasi ist jetzt Hyundai Kia, die danach kommen werden. Und
ja, vielleicht, nein. Also
Committed Brands.
Apples Kommunikation darum ist sehr vage, was diese Pläne von anderen Herstellern angeht. Also es werden, es ist so ein interessantes Name-Dropping, was Apple da betreibt. Und von der ersten Runde an Name-Dropping, da sind ja einige schon längst irgendwie ausgestiegen und wollen da überhaupt nichts mehr mit zu tun haben. Und Hyundai Kia sind natürlich halt als Marken oder als ein Konglomerat an Autohersteller, ist das natürlich eine Riesenkiste, wenn da wirklich eines Tages CarPlay Ultra in irgendeinem Hyundai oder in irgendwelchen Kia-Dingern landet. Aber da das so unkonkret ist, kann es halt sein, dass das 2028 dann in einem Modell passiert oder so. Also es ist halt völlig unklar, wann und welche Zeit Pläne da mitspielen.
Ich hab's nicht genau verfolgt, aber jetzt zwischen erster Generation und zweiter Generation vom Hyundai Kia, Ioniq 5, was der Basti hat. Der Basti hat die erste Generation, dann gab's einen Facelift und dann ist die zweite Generation. Und zwischen den zwei Generationen hat sich zum Beispiel Wireless CarPlay dort reingeschlichen. Aber die älteren Geräte, die älteren Autos haben nicht Wireless CarPlay dazu bekommen. Und in den älteren Fahrzeugen haben sie auch manche von den wichtigen Elektroauto-Funktionen nicht nachgerüstet. Also jetzt zum Beispiel manuelles Preconditioning von der Batterie gibt es nur in den neuen Modellen. Das haben sie auch nicht backgeportet auf die alte Kiste. Also da ist bei Hyundai Kia auch so ein bisschen schwierig. Und ich weiß auch nicht, wie viel von dieser Plattform, die sie jetzt für die Elektroautos benutzen, in den Verbrennern dort noch weiterlaufen, weil die sind ja teilweise auf einem ganz anderen Niveau von immer noch komische Schrottblechbüchse bei Kia jetzt zum Beispiel. Aber egal. Jetzt haben wir diesen ein paar Demos von diesen Dingern gesehen und es ist also, wie angesagt, CarPlay 2, CarPlay Ultra ist jetzt also immer wireless. Du kannst das auch wired offensichtlich anlernen, aber dann sagt er Enable Wireless CarPlay und dann bist du dort angelernt. Und dann hatten wir so ein paar Fragen, wann denn jetzt überhaupt, also was passiert, wenn das Telefon nicht da ist? Ja? Und so wie jetzt diese Demos aussehen, heißt es, das Auto weiß einfach nichts von diesem iPhone, weiß nichts von diesem Design, kann auch diese anderen Diagramme und Grafiken nicht anzeigen. Also für mich sieht es jetzt so aus, als wäre das einfach komplett vom iPhone generiert. Ja, und wenn halt das iPhone da ist, dann können diese, kann auf diese andere UI geschaltet werden. Dann kommt auch so ein kleiner Bootscreen, so hier Aston Martin plus CarPlay Ultra und dann kann halt da ein anderes Design auf diesen, wie sagt man auf Deutsch, Gauges, diese Signalteile dort, die Geschwindigkeit und Drehzahl und so weiter oder was man halt bei Verbrennern so braucht, dort eingeblendet werden. Und hast du auch die Auswahl zwischen verschiedenen Dingen, aber das ist halt alles. Das sind jetzt Gauges, die hat Aston Martin designt und shippt die irgendwie in iOS mit rein. Das, jetzt wissen wir auch, deswegen ist mit 18.4 mit CarPlay bei Leuten Sachen kaputt gegangen. Und das ist halt jetzt, wenn du mit deinem iPhone kommst, hast du halt das eine Display und das den einen Look. Und wenn du ohne iPhone einsteckst und fährst, hast du halt den alten Aston Martin Look.
Man hat in diesem Top Gear Review wenig gesehen davon, wie das dann aussieht ohne. Also das war komplett darauf ausgelegt, dass ein iPhone ab iPhone 12, glaube ich, vorhanden ist und dann halt auch in Benutzung ist. Ja, es muss irgendwie booten und die Neuerung bei dem Ultra ist halt, dass da jetzt, dass das mehr als Enter und Infotainment ist. Dass die Oberfläche irgendwie abbildet, was in Funktion des Autos abbildet, also Reifendruck etc. Und teilweise sehr lustig zu sehen, was für UI-Elemente da untergekommen sind. Also die Themes haben mich sehr überrascht, muss ich sagen. Da sahen einige Sachen extrem schräg aus. Also das, manche Sachen sahen auch besser aus als so das typische Auto. Aber manche Anzeigen fand ich auch für Apple-Verhältnisse sehr gewagt, muss ich sagen. Also, weil sie auch sehr, sehr, sehr minimalistisch daherkommen, aber halt einfach nur viel rausgestrichen ist und nicht viel andere sonstige Informationen zu sehen ist.
Du hast halt, CarPlay Ultra hat halt die Möglichkeit, für mehrere Displays in dem Auto irgendwie UI bereitzustellen. Also das klassische CarPlay in der Mitte im Autoradio quasi, das bleibt mehr oder weniger gleich und da können dann Apps laufen, wie bisher auch. Und es kann halt auf andere Displays, also hinterm Lenkrad oder auch für einen Beifahrer oder sonst wo, kann es halt noch andere Inhalte irgendwie hinspiegeln. Und bekommt halt Live-Daten vom Auto, also Geschwindigkeit, Drehzahl und so Zeug.
Oder wenn du einen Knopf drehst für Klima, dann spiegelt sich das sozusagen auch in der UI wieder.
Genau, und da sind halt die Werte werden dort übergeben. Und das Beispiel jetzt bei dem Aston Martin war halt, dass also Klima und grundsätzliche Radioeinstellungen kannst du schon in der Apple UI machen. Aber wenn du jetzt das extra Bowers & Wilkins, was jetzt Samsung ist, irgendwie super special Lautsprecherpaket gekauft hast, dafür gibt es keine Apple UI. Mhm. Und dann kommt die UI vom Auto einfach als Videosignal durch und dann sieht es wieder hässlich aus. Aber kannst du trotzdem bedienen.
Ja, genau. Also die Neuerung ist, es scheint durch. Du musst nicht irgendwie eine abwechseln oder so. Drumherum bleibt sozusagen CarPlay und dann öffnet sich mehr oder weniger ein Fenster mit einer anderen UI, wenn es halt dafür keine Benutzeroberfläche gibt. Und das ist definitiv eine Neuerung, die jetzt Ultra bringt.
Da konnte man ja auch schön sehen, wie das dann halt aussieht, wenn das iPhone, wenn zum Beispiel die Verbindung wegbrechen würde oder das iPhone halt nicht dabei ist, dann sieht nämlich halt alles so aus wie diese Punch-Through-Geschichten, also zum Beispiel diese Ansteuerung von dem Soundsystem oder dass der Distanzmesser, der im Tacho teilweise zu sehen ist, wo du das Auto siehst und dann praktisch so eine Distanzmessung und so verschiedene Autoansichten, die in der Mitte, also unterm, wie heißt, auf dem Armaturenbrett dann mit aufgeführt werden. Das ist halt praktisch eine Oberfläche, die ja von Aston Martin, das ist einfach das Aston Martin Betrieb, ich weiß nicht, was sie als Grundlage für ihr Betriebssystem benutzen in dem Fahrzeug, aber das ist dann halt da, das ist das, was übrig bleibt, wenn CarPlay aus irgendeinem Grunde halt abstürzen würde oder dass du das iPhone beim Fahren aus dem Fenster schmeißt oder sowas, ja. Dann das ist das, was halt übrig bleibt. Und natürlich sehen dann halt die Armaturen, ich meine, keine Ahnung, vielleicht, der wird ja irgendwas Zwischenspeichern von diesem Grafikpack, was du halt vom iPhone aus darüber schiebst. Aber vermutlich, wenn die Verbindung wegbricht zum iPhone, bricht halt auch diese Darstellung irgendwann weg. Und das Rendering natürlich auch. Das ist ja auch so ein komisches Mischmodell, was da wieder was von wem sozusagen gerendert wird, von den Elementen, die zu sehen sind. Und es ist halt ein hyper komisches, komplexes Mixmodell insgesamt. Und am Schluss läuft da halt trotzdem kein iPhone-Betriebssystem auf dem Fahrzeug. Da läuft halt immer noch was halt jetzt Aston Martin da benutzt als Basis. Lass es halt Android Automotive sein oder irgendeine Eigenkreierung mit irgendeinem, keine Ahnung, was war da immer. BlackBerry hat doch auch noch so ein Echtzeit-Betriebssystem für Fahrzeuge. Also da kann ja sonst irgendwas drunter sein und mit halt irgendwie dem eigenen Bedienoberfläche, die halt Aston Martin gebastelt hat. Und ja, da kommt, und in diesen Mix kommt halt jetzt CarPlay Ultra noch mit rein.
Es ist halt ein super interessanter Schritt eigentlich, weil der erste Schritt war einfach, wir machen so eine Entertainment-Konsole. Du hast irgendwie deine Apps, du hast hier so einen Bildschirm, ging auch schon ein paar mehr, aber prinzipiell ein Bildschirm und das konntest du auch leicht nachrüsten. Ich habe ja so ein Nachrüstding und da dem ist es völlig egal. Mit dem Auto hat das nichts zu tun. Mhm. Und jetzt ist der Ultraschritt, also die Namen sehr zweifelhaft, aber der Ultraschritt ist sozusagen, wir greifen ein paar Messwerte vom Auto ab, das Auto liefert die an CarPlay und CarPlay kann UI drumherum schrauben, du kannst sie bedienen, aber es reagiert auch, wenn du irgendeinen Plastikbutton drehst, dann dreht sich auch die CarPlay UI, was dann letztendlich die Information für das Fahrzeug ist und so weiter. Und das Fahrzeug ist nicht darauf angewiesen, dass das iPhone, also wenn das iPhone, wie gesagt, wenn derjenige aussteigt, der das iPhone da hat und das Auto von irgendwem weitergefahren wird, dann bricht das Auto nicht irgendwo an der nächsten Kurve zusammen, sondern es fährt einfach weiter, wie es halt. Und das ist halt der nächste Schritt, also es ist halt der Schritt vor dem Schritt, bevor das iPhone das Auto lenkt, sozusagen. Also wir sind jetzt irgendwie auf seinem, immer noch an so einem Stand, dass es einfach nur eine UI ist, die da CarPlay liefert. Aber sie geht halt schon weiter, weil die Autohersteller die Werte integrieren in CarPlay. So muss man sich das wahrscheinlich am besten vorstellen. Und es ist halt noch nicht kriegsentscheidend oder lebensentscheidend, oder dass das Auto irgendwie fährt. Aber es ist halt mehr als auch nur Entertainment, sodass du irgendwie deine Podcasts aböffnest. Also es ist schon mehr.
Es ist ja immer noch nicht genau gesagt, wer jetzt diese UI rendert. Ne? Also ist das, wenn du das iPhone, die Batterie rausreißt, ist es sofort weg? Oder bleibt dann noch ein Rest auf dem Auto für eine Sekunde stehen oder nicht?
Naja, ja, das wird sich sicherlich noch irgendwann mal erfahren lassen, wenn du mehr als diese ersten Informationshäppchen von Leuten hast, die da so ein bisschen mit rumfahren durften. Ich kann mir ehrlich gesagt das nicht anders vorstellen, dass zum jetzigen Zeitpunkt da irgendwie keine elementaren Sachen laufen, die weiterlaufen würden, wenn das iPhone weg ist. Also ich gehe davon aus, dass so wie jetzt ist, also wenn das iPhone ausschaltest, dann ist halt die CarPlay UI einfach auch weg und das Auto da. Was da jetzt noch überlappt und ob es irgendwie ein Caching-System gibt und so, ich glaube es auch unerheblich. Ich glaube es einfach so, es ist wirklich die UI, die das Telefon liefert. Und wenn das Telefon nicht da ist, fährt das Auto trotzdem. Sieht halt dann alles nur anders aus.
Aber ja, also ich meine, das sind ja nochmal zwei extra verschiedene Paar Stiefel, so wann das Auto aufhört zu fahren. Also das kannst du auch im Tesla sehr gut beobachten, wenn die UI wegknallt oder du den Doppel-Lenkradknopf drückst, um den Computer neu zu starten. Das Ding fährt trotzdem weiter. Vielleicht gehen sogar noch die Blinker, aber du hast kein Klick-Klack-Geräusch mehr, weil das kommt aus diesem Linux-Computer rausgefahren. Aber tatsächlich den Blinker anzusteuern, das ist ein richtiger Computer, der hoffentlich nicht so hart wegcrasht.
Jetzt. Aber ich glaube, dieses System-UI, wo wir nicht wissen, was darunter läuft, das läuft immer mit. Also das ist, glaube ich, nichts, was irgendwann sagt, irgendwie so, ach, du, CarPlay ist da, dann lege ich mich mal schlafen und zeige kein Tempo mehr an irgendwie. Ich glaube, das läuft immer im Hintergrund mit und es ist ein CarPlay liegt einfach nur drüber.
Und früher war es halt andersrum. Früher beim VW oder BMW, glaube ich, auch konntest du ja Apple Maps in das Display hinterm Lenkrad reinholen und dann hat halt die UI von BMW oder VW hat halt ein Loch in der Mitte aufgemacht und das iPhone konnte dort reinzeichnen. Und jetzt ist halt hier andersrum. Hier macht jetzt das iPhone ein Loch in die Mitte von der UI rein und dann kann halt das Auto dort seinen Radar oder was auch immer reinzeichnen oder die Lautsprechersteuerung oder sowas. Und das ist schon nett, glaube ich, wenn das gut funktioniert. Ja, also könnte auch nicht so gut funktionieren. Der Chat macht sich gerade lustig, dass halt, wenn du jetzt mit Siri sprichst, dann dass irgendwelche Airbags ausgelöst werden. Könnte natürlich passieren, aber ähm, Aber wenn du halt davon ausgehst, dass jetzt ich ehrlich gesagt noch nie mit einem Aston Martin gefahren, ich weiß nicht, wie die sonst so computermäßig drauf sind, aber du siehst ja bei dem einen oder anderen System, dass die durchaus ihre Probleme haben mit aktuellem Kartenmaterial und mit irgendwie Navigation. So Navigation zu Ladesäulen ist halt mit Apple Maps auch noch schwierig. Jetzt dieses System wird wahrscheinlich Zugriff haben auf den State of Charge von dem Auto und könnte dir dann theoretisch auch den richtigen, die richtige nächste Ladesäule raussuchen. Aber Apple Maps kann das halt nur so, also die, es gibt Informationen über Ladesäulen in Apple Maps, aber die sind halt auch relativ dünn. Ich bin neulich eine Stunde an der Ladesäule gestanden und habe in Apple Maps mitverfolgt, wie da sind andere Leute gekommen und gegangen und dann habe ich in Apple Maps geschaut, wie lange dauert es in Apple Maps, bis die Belegung der Ladesäule wieder stimmt. Und es waren halt so Dutzende Minuten, bis das wieder gestimmt hat in Apple Maps, dass diese Information da, der Platz ist belegt oder nicht, bis das in Apple Maps wieder rausgefallen gekommen ist. Das war sogar noch besser als in der eigenen App von diesem Ladesäulenbetreiber. Also ist Apple irgendwie schneller an die Infos gekommen als die eigene App von diesem Ladesäulenbetreiber. Aber das war trotzdem noch nicht gut genug, um sich drauf zu verlassen. Ich fahre jetzt dahin und dann ist da sicher Platz für mein Auto oder so. Aber es, ich glaube, grundsätzlich nicht schlecht, wenn du ein bisschen customizen kannst, wenn du da nicht an das Design des Herstellers so gebunden bist, dass du drei Optionen hast. Das war ja auch in dem E-Golf ganz nett. Der hatte auch so einen digitalen Tacho und da konnte man so zwischen, weiß nicht, vier Layouts irgendwie auswählen und drei waren Quatsch, aber einer war gut. Und dann konnte man halt den einen guten nehmen und bei dem Auto wegen der winzigen Batterie brauchte man halt immer die Verbrauchsdaten sehr wichtig angezeigt. Ja. Und sonst war da alles nicht so besonders wichtig und interessant. Aber,
CarPlay, ich weiß nicht, ob man das nochmal unterstreichen muss, aber CarPlay steuert nicht dieses Auto. Also CarPlay ist auch nicht ein Betriebssystem, was irgendwie dieses Auto zum Fahren bringt oder so, sondern das zeigt halt diese Sachen an und deswegen ist es sicherlich ein nächster Schritt und es ist mehr als das bisherige CarPlay, aber es ist halt auch nicht irgendwo was, wo man sagen kann, irgendwie dieses Auto fährt jetzt mit CarPlay. Also das ist das wäre, glaube ich, CarPlay Ultra zu viel zugeschrieben einfach. Das ist, man weiß halt, warum sie es machen, glaube ich. Also es liegt auf der Hand. Das ist eh schwierig, vielleicht zu verkaufen von einer Branche, die solche Sachen ungern aus der Hand gibt, weil da hängen ja andere Dienste mit dran, die sich jetzt total toll mit Subscriptions so verknüpfen lassen und so weiter, nicht wahr? Wenn dein Lenkrad gewärmt werden soll und so weiter, wie willst du das abbilden in der UI? Dann musst du abbilden irgendwie, CarPlay wird dir das wahrscheinlich nicht als In-App-Kauf verkaufen. Oder vielleicht doch, vielleicht kommen wir bitte dahin, dass du In-App-Käufe in der CarPlay Ultra UI bekommst. Aber also, dass sie die Kontrolle nicht aufgeben wollen, sicherlich zum Teil verständlich. Auf der anderen Seite ist es für die Nutzer, glaube ich, nachgefragt einfach. Also Apple hat ja damals auf der WWDC-Keynote auch so Studien zitiert. Sie haben auch diese Autohersteller zitiert, die dann alle nicht davon wussten, dass sie da Interesse an CarPlay angemeldet haben. Aber sie haben auch Studien zitiert, die gesagt haben, also CarPlay ist einfach so Status quo, Leute wollen das. Und Leute gehen Neukunden zumindest. Das war die Aussage. Mhm. Das ist auch so eine kleine Eingrenzung. Aber ich glaube schon, dass das eine wichtige Komponente ist und die Branche sich da so ein bisschen natürlich auch wehrt dagegen. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass sie da jetzt irgendwie, also diese Branche irgendwo einen attraktiven Gegenentwurf hätte. Ich bin nicht jemand, der die Autobranche so extrem detailliert verfolgt, aber mir ist nichts aufgefallen jetzt irgendwo, wo du sagst, das ist jetzt viel besser als das, was Google mit Android und Apple mit CarPlay bieten.
Ich hatte ja in dem Polestar 2 gesehen mit der sehr tiefen Android Automotive Integration mit Google Maps, dass diese zwei Computer offensichtlich nicht ausreichend miteinander sich unterhalten, was hier los ist mit dem elektrischen Verbrauch. Ich habe die Details wieder vergessen, aber es war so, in eine Richtung sind da Daten geflossen, aber in die andere Richtung nicht. Also das, Google Maps hat dem Auto nicht verraten, wo es hingeht. So, glaube ich, war der Punkt, dass das Auto nicht wirklich schätzen konnte, reicht das jetzt oder nicht. Und Google Maps hat falsch geraten, weil das nur so einen Mittelwert über die letzten paar Kilometer genommen hat vom Auto. Und ich habe es mal von Hand gemacht, im Kopf gerechnet, bin ich angekommen. Wenn ich mich nur auf das Ding verlassen hätte, halt auch nicht. Und das hat halt nicht so ein, das hatte auch so eine Ansage, so ähnlich wie der Tesla, dass er sagt, so, wenn du ankommen willst, fahr jetzt mal unter 110, ist besser. Ja. Und wenn du dich an die Vorgabe vom Tesla hältst, ist es meistens relativ korrekt. Der hatte auch so eine App auf dem was dieses Model 3 war, so ein Teil, was den Verbrauch ausrechnet und dir so detailliert anzeigt, so viel von deinem Verbrauch war wegen bergauf und so viel wegen nasser Fahrbahn und so viel, weil du echt schwere Schuhe anhattest zum Beispiel. Ne? Also solche Sachen sind dann da dargestellt. Die anderen, muss man mal sehen, wie das jetzt bei den anderen Herstellern daherkommt und ob die da, also der eine Aston Martin Manager sagt in einem Top Gear Interview, dass sie sehr viel mit Apple sich unterhalten haben, was sie gerne hätten, was sie machen können und wie sie es machen können. Und dass zum Beispiel, ich nehme an, dass diese Beschriftung von dem einen Tacho-Element steht so drauf, hier von Hand zusammengebaut in Great Britain oder sowas, ja. Dass sie halt so extra Branding-Elemente dort noch reinhängen konnten, wo ich nicht sicher bin, ob dieser digitale Tacho in Great Britain von Hand zusammengeschraubt worden ist.
Oh, da, da. Oder dieses scheußliche Mobil.
Welche Marke? Land Rover hat so einen wahnsinnig schlechten Ruf von Zuverlässigkeit. So, das, weil halt in England zusammengeschraubt. Ich glaube, die waren das. Ja, also das. Ich habe jetzt seit anderthalb Jahren habe ich kein CarPlay mehr richtig eingebaut im Auto und so. Ich habe nur das Telefon an einer Magnethalterung hingehängt und das ist auch völlig okay. Also das Einzige, was ich vermisse, ist vielleicht eine bessere Integration, dass halt auch wenn ich keine AirPods drin habe, dass ich dann das Freisprechen irgendwie besser benutzen kann und eine größere Karte hätte. Aber ansonsten ist es auch ein bisschen egal, weil geht schon.
Ne? Naja,
es ist schon netter. Es ist netter, aber es ist kein großer Rückschritt irgendwie.
Ja, also ich bin ein bisschen ambivalent, was das angeht. Also ich finde, also ich kann CarPlay schon das jetzige CarPlay, CarPlay 1, ich kann das schon sehr schätzen oder schätze das schon sehr im Auto. Und ich meine, gerade auch, wer irgendwie mit Mietwagen oder wechselnden Autos hantiert, der ist ja immer natürlich besonders begeistert davon, weil er halt einfach sein Entertainment-System, sein Navis, seine Wahl Navis der Wahl mitnimmt und halt alles bei sich hat, was er halt sonst auch im Auto dabei hat und das Auto praktisch austauschbar ist und du steigst in das andere Auto mit CarPlay ein und befindest dich, ich meine, das Display sieht vielleicht ein bisschen anders aus als im vorherigen Auto, aber du hast halt dein Navi mit deinen Zielen und den schon deinen bereits eingespeicherten Präferenzen von irgendwie Streckenwahl und so weiter. So, alles ist halt so, wie du dir das schon sowieso zurecht konfiguriert hast und du musst halt in einem anderen Auto nie groß rummachen. Das macht es natürlich schon sehr attraktiv. Gilt natürlich für Android Auto genauso. Das ist dann ja wurscht, ob das jetzt CarPlay ist oder welches System. Und die Frage, ich meine, der Punkt, auf den ja auch CarPlay Ultra hinsteuert, ist natürlich das, und da sind wir auch eigentlich dann wieder bei den Elektroautos angekommen, dass natürlich, und auch dem, was du gerade zum Polestar erzählt hast, dass natürlich doch immer entscheidender wird, dass halt dieses, nicht jetzt nur das Navi, aber dass halt eben das, was du als System einsetzt und natürlich oft im Kontext auch der Navigation, dass das natürlich Fahrzeugdaten halt sehen kann und kennt, eben ganz banal den Ladezustand, um halt eben deine Route sinnvoll planen zu können. Und da gibt es ja auch in Apple Maps, Apple hat ja diese zwei Autopartner oder so, die halt ihre EVs da in Apple-Karten reinhängen können, damit du halt eine Navi mit Ladeplanung machen kannst. Das ist ja irgendwie der elektrische Mustang und noch irgendein Ford-Ding, glaube ich, und der Taycan oder so. Also es sind irgendwie zwei, drei Modelle, die das können und das war's halt. Und das ist natürlich, also ganz unabhängig sozusagen von CarPlay Ultra, das ist ja eine Funktion von Apple-Karten oder Apple Maps. Und da muss natürlich jetzt schon noch viel zusammenwachsen. Und da ist natürlich das Problem, ja, wie willig sind da die Autohersteller, wie bereitwillig geht da halt eben die Branche überhaupt mit? Und alles dauert halt furchtbar lang, weil wir halt in einem anderen Zyklus uns befinden bei den Fahrzeugherstellern als halt in diesem Einjahres-iPhone-Zyklus. Das ist halt, deshalb sehen wir das ja auch. Ich meine, eigentlich ist das jetzt relativ schnell gegangen. 2022 Ankündigung, 2024 ist nichts passiert. Jetzt 2025 kam schon jetzt der erste, der jetzt wirklich auf der Straße ist. Ich meine, kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie viele jetzt davon unterwegs sind. Aber es ist halt für Autoverhältnisse sind jetzt diese zwei, drei Jahre eigentlich nicht so super lang gewesen. Also weiß nicht, ob jetzt im nächsten Jahr noch groß was hinterherkommt oder ob wir uns jetzt nochmal ein, zwei, drei Jahre gedulden müssen, bis der nächste Hersteller mit CarPlay Ultra da vor die Tür tritt. Aber das dauert halt alles seine Zeit. Und Die Frage ist halt, wo steuert die Autozukunft hin? Das ist, glaube ich, das, was da das fehlende Element ist. Also kommen wir noch zu dieser Welt der selbstfahrenden Autos, wo du als Fahrer ja plötzlich eine ganz andere Rolle übernimmst und vielleicht gar kein Fahrer mehr bist? Oder sehen wir halt jetzt weiter eigentlich erstmal auf absehbare Zeit das, was wir jetzt sehen? Also halt Assistenzsysteme, die mal mehr, mal weniger schlau sind und die mal mehr, mal weniger abnehmen, aber am Schluss musst du halt immer noch die Hand ans Steuer nehmen oder bremsen, wenn es halt alles schief geht.
Also ich würde nochmal deinen Eingangsaspekt unterstreichen wollen. Selbst wenn du mit dem eigenen Auto unterwegs bist, du willst ja deine eigenen Daten haben. Also du willst die Playliste haben, die du dir den Tag davor irgendwie zusammengestellt hast und die ist dann nicht auf den BMW übertragen worden, logischerweise. Die Telefonnummer, die sich geändert hat, die ist nur auf deinem Telefon. Und ja, wenn du dein Telefon ins Auto nimmst und dann eine alte Telefonnummer anrufst, weil die sich geändert hatte gerade und so weiter, dann ist es, also da scheitert das dran. Also ich glaube, das geht darüber hinaus, dass du wechselnde Autos benutzt, sondern selbst wenn du dein eigenes benutzt, willst du deine eigene Karten-App mitbringen, deine eigene, keine Ahnung, wo tanke ich am günstigsten ab und so weiter. Also das ist ein wesentlicher Aspekt und ich glaube, da gewöhnen sich einfach auch Leute dran, dass ihre Informationen sind auf keinen Fall mehr irgendwie im Auto, sondern die sind auf ihrem Telefon, dass sie mit ins Auto bringen. Und da kommen die Autohersteller auch nicht drum rum. Also das lässt sich nicht irgendwie lösen in die Richtung. Also das ist wahrscheinlich auch ein Problem. Und die Frage ist, wie lange kann sich die Branche überhaupt noch so dagegen wehren, so eigene Sachen zu machen? Aber für Apple ist es halt bequem, weil wenn dieses Auto crasht irgendwo gegen, CarPlay ist definitiv nicht verantwortlich dafür, dass das Auto gecrashed ist. Also weil das halt im Moment jetzt nur die Musik spielt und jetzt mit Ultra in diesem einen Auto oder dann zukünftig dann so ein paar Werte anzeigt und die verändern kann, aber es ist nicht das Herzstück, was das Auto aus der Kurve wirft. Mal sozusagen. Also wie wir da, also wo es dann weitergeht, das ist sicherlich eine spannende Frage. Ich meine, wie du so gesagt hast, die Branche ist super, super gemächlich, schreitet die nur voran. Und also, dass das Telefon irgendwann mal eine sehr zentrale Rolle hat und wirklich auch fürs Fahren verantwortlich ist und so weiter. Ich finde es ja nicht absehbar. Ich glaube, das ist nicht irgendwie um die Ecke, sondern das wird dauern. Und deswegen ist es ein ganz langes Spiel, was Apple da spielen muss. Das ist so, zuerst waren wir Info-Entertainment-System, jetzt machen wir so ein paar Werte-Einzeigen und der dritte Schritt mal gucken. Weil jetzt müssen sie auch mehr Support leisten, weil das jetzt nicht nur so deine Apps auf irgendwie einen Bildschirm ist, sondern wenn da dann irgendwie selbst wenn da ein Kia um die Ecke kommt, ich glaube, da sitzt da bei Apple jemand, den man absprechen kann und so, wir hätten jetzt gerne so ein Kia-Logo irgendwie hier auf das Tempo-Tafel irgendwo hingezeichnet und so weiter. Also es ist ein bisschen mehr mit Support verbunden, aber ich glaube, der tut Apple nicht weiter weh und ich glaube, es ist eine gute Investition, dass sie vertreten sind und dann ihren Standpunkt und den Standpunkt vom Smartphone im Auto unterstreichen.
Sie haben ja theoretisch ganz viele Mitarbeiter, die am Auto gearbeitet haben und jetzt nichts mehr zu tun haben. Ja, die können sich jetzt um CarPlay kümmern und deswegen ist es dann da auch vorwärts gegangen. Vielleicht. Ich würde es aber schon gerne mal sehen. Also ich habe ja zum Beispiel in dem Mercedes EQB habe ich gesehen, dass halt Mercedes im eigenen Navigationssystem natürlich noch mehr Metadaten über die Strecken hat, als was jetzt Google Maps oder Apple Maps zumindest rausgibt. Ne, die hatten da sehr viel detailliertere Geschwindigkeitsgeschichten, die auch direkt wieder in das Fahrverhalten vom Auto zurück beeinflussen konnten. Ne, also wenn du da dieses A+ oder was auch immer eingestellt hast, D+ vielleicht, was dir die Geschwindigkeit an die kommende Strecke anpasst, das war schon nicht so schlecht. Ne? Dass du, wenn du auf eine Kurve zufährst, dann macht der Tempomat langsam und fährt durch die Kurve und dann weiß vorher schon, dass da eine Kurve kommen wird oder dass hinter der Kurve ein Ortsschild stehen wird und solche Sachen. Ja. Das ist schon auch nicht so schlecht. Das heißt, kannst du aber auch nur benutzen, wenn du die Routenführung von dem eingebauten Navi verwendest. Und halt auch, wenn du jetzt so einen neuen Ioniq 5 hast, musst du halt eigentlich auch, damit du die automatische Präkonditionierung vom Akku für Fast Charging machen willst, dann musst du halt auch den Fast Charger als Ziel im Navigationssystem vom Hyundai eintragen, damit er das weiß, wann er dort sein wird und wie voll er sein wird und ob er jetzt die Energie hat, um sich da vorzuheizen. Oder du musst halt, wenn du was anderes benutzt, das irgendwo anders klicken können. Und das geht jetzt mit den neuen Ioniqs, dass du halt sagen kannst, so jetzt bitte manually Battery Preconditioning, wie auch immer das auf Deutsch heißen mag. Und dann macht er halt die Batterie warm oder so, dass sie sich wohlfühlt und schnell laden kann. Und auch mit Elektroautos ist halt das Problem so, dass bei dem einen oder anderen Hersteller, jetzt auch bei den Deutschen, dass halt da die Batterietechnik nur irgendwie zugekauft ist. Also sprich, bei meinem Smart sind die Zellen im Eimer. Firma gibt's nicht mehr, Ersatz gibt's nicht mehr, schade, geh weiter. Manche Taycans haben so einen Rückruf bekommen, bitte alle 60 Tage in die Werkstatt kommen, Batterie checken lassen. Da gab es ein, zwei Feuerchen, das wollen wir nicht haben. Jetzt bei Mercedes, ich glaube EQC oder sowas, gibt es eine Charge von schlechten Zellen in größeren Batterien und die werden jetzt einfach zurückgestuft auf, keine Ahnung, 80% vielleicht. Und die dürfen jetzt nicht mehr so weit aufgeladen werden. So auf Kosten des Kunden, so das ist halt schlecht so. Mhm. Ja, also das ist, da sind schon viele Baustellen, die halt auch gelöst werden müssen und dann ist auch der Computer so ein bisschen mehr wurscht. Also wenn du dir jetzt den Hyundai Inster oder sowas anschaust, das ist so ein etwas kompakterer, billigerer Hyundai, da haben sie auch sehr viel von den hübschen großen Displays weggelassen. Das sieht halt auch ein bisschen aus wie 1990, ist aber auch so ein bisschen egal. Der macht dann schon auch CarPlay normal und passt schon. So. Ne?
Hm.
Naja.
Ja, ich frage mich halt, wo Apple auch damit hin will. Also was ist jetzt durch CarPlay Ultra groß gewonnen? Also es geht natürlich schon voran, aber es sind so viele Kompromisse da drin. Und da sie halt gerade nicht den Schritt gegangen sind, den eben Google gegangen ist und da ein komplettes Betriebssystem als Basis liefert, was für Apple auch ein komischer Schritt gewesen wäre, weil warum sollen sie das machen? Ich meine, am Schluss will Apple auf den Bildschirmen präsent sein und natürlich seinen iPhone-Kunden was bieten. Und vielleicht hat auch Apple irgendwelche Ziele, da tatsächlich die Provision für diese Zeitungsaktivierung halt auch noch 30% mit zu verdienen. Also ich meine, könnte man sich vorstellen, dass da die Services auch irgendwo im Hinterkopf sind. Und da ist natürlich absoluter Kollisionskurs mit den Autoherstellern früher oder später zu erwarten, weil die wahrscheinlich auch keinen Bock haben, 30% Richtung Apple oder Google oder sonst wem zu schieben. Also da sehen wir schon, die Konfliktfelder, die zeichnen sich da schon massiv ab. Und
ich meine, weißt du irgendwas über den aktuellen Deal? Also was muss Aston Martin das irgendwie lizenzieren? Ist es irgendwie
Zusammenarbeit? Ja, das ist halt sehr interessant, wer halt für diese Zusammenarbeit, wer da was zahlt. Wer zahlt das da? Die Teams von Grafikern und Designern sich halt zusammensetzen und überlegen, wie sie jetzt Bild bei Aston Martin rund um das Armaturenbrett schreiben oder irgendwie farbige Balken ins Bild klemmen. Das ist wäre super interessant, da natürlich mal tiefer reinzuschauen. Es gab ja da schon wo war das denn? Das war die Klage vom US-Justizministerium, die irgendwie Richtung CarPlay ja komisch ging, dass Apple halt versucht, seine Marktmacht aufs Infotainment-System auszudehnen und da war CarPlay eben ein Element und also, so ein bisschen komisch in der Klage gewesen. Und mal sehen, ob da noch Sachen vielleicht ans Licht kommen, die wir bis jetzt nicht gesehen haben. Seltsame Deals, die da irgendwie oder Bedingungen, die Apple da dran geknüpft hat. Und ich glaube, für Aston Martin war das jetzt natürlich im letzten Jahr schon, dass sie da drauf gesprungen sind. Gerade für so eine kleinere Bude, wenn man so will, ist das, glaube ich, natürlich vielleicht gewinnbringend unterm Strich. Also ich meine, die haben jetzt dann auch eine super Aufmerksamkeit natürlich drumherum. Die hatten sie im letzten Jahr schon. Ich meine, es war halt interessant, dass halt ausgerechnet Porsche und Aston Martin da drauf gesprungen sind. Und für die wird sich das vielleicht schon jetzt auch gelohnt haben. Das wirkt halt modern und die Kunden haben irgendwie was zu spielen. Die Schnittmenge aus iPhone-Besitzern und Aston Martin-Kunden wird wahrscheinlich sehr hoch sein. Insofern, ja, also da bringt jeder halt das nötige Gerät mit und hat dann auch was von CarPlay Ultra. Da ist das wahrscheinlich jetzt unterm Strich sinnvoll gewesen. Aber wie das halt für den Massenmarkt funktionieren soll. Und dann geht es halt echt los. Ja, kommt dann halt Kia und sagt, hey, unser Logo. Und setzt sich dann so ein Team von Kia mit so einem Team von Apple-Designern hin und diskutiert wochenlang darüber, welches Design jetzt vielleicht auf diesem Kia-Armaturenbrett erscheinen sollte und was die Marke repräsentiert und irgendwelche hochtönenden Diskussionen über Design und Markenherkunft und solche Geschichten. Wird das dann da alles passieren? Keine Ahnung.
Mhm. Wissen wir auch nicht, wie der Deal ist für klassisches CarPlay. Also zahlt da irgendwer dafür? Nachdem diese Billig-Tablets das einfach auch nachbauen können, ist da wahrscheinlich kein großes Krypto-Zeug drauf, sondern einfach hier Schnittstelle, mach auf und auch nicht mal Wireless CarPlay. Also das ist ja scheinbar relativ leicht zu reverse-engineeren für diese, für diese Billig-Tablets und Dongle, genau. Also nicht super einfach. Es gibt halt Dongle, die gehen besser und manche gehen schlechter, aber so insgesamt ist das jetzt keine komplette Raketentechnologie und scheint auch nicht jetzt zugedongelt zu sein, wie sonst alles bei Apple. Ne?
Ja, das stimmt. Das wirkt tatsächlich. Also, ja, sehr unklar. Also, ob es da überhaupt irgendeine Art von Großlizenzgeschichten drumherum geht, weiß ich auch nicht. Außer vielleicht irgendwas, was halt an das MFI-Programm noch geknüpft ist, aber.
Und zum Beispiel bei der Zoe vom Basti haben wir gesehen, dass das eine oder andere Android-Telefon hat da zu viele Bits in den Videostream reingekippt und dann ist das Dekodieren auf diesem Zoe-Computer gescheitert und hat nur noch so Käse angezeigt, so wie irgendwie ein Vogel sitzt auf der Satellitenschüssel. Und dann gab es irgendwann ein Update von Android und dann ging es wieder. Und dann konntest du auf dem Debug-Modus von Android Auto konntest du dann sagen, schick mal nicht so viele Bits und dann hat es wieder funktioniert. Also das hatte auch vorher niemand getestet, ob jetzt bei wie viel Bits dieser Renault-Computer da umfällt. Ja, also auch egal so, aber es ist halt mehr so eine Glücksgeschichte, ob das da funktioniert hat. Naja, also sag mal Bescheid, wenn einer von euch sich so einen Aston Martin zulegt. Also erstens don't und zwei.
Ja, oder wenigstens einen von den schönen. Also ich meine, da gibt es ja nun wirklich bessere Alternativen. Und die kriegen ja auch CarPlay Ultra. Also es kriegt ja nicht nur das furchtbare SUV-Ding, sondern die anderen kriegt man ja, sollen das ja dann ebenfalls bekommen. Das ist ja ich glaube wirklich alles, was halt Aston Martin, die haben ja nur 3-4 Modelle oder so, das müsste schon alles abgedeckt sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, gut. Schauen wir mal.
Jedenfalls wird man das Ultra nie als Bildschirm nachkaufen können. Also das ist ja, das ist dann vorbei. Also da ist schon eine gewisse Integration vorausgesetzt. Das heißt, gehe ich einfach mal davon aus, zum jetzigen Stand der Dinge.
Die vielleicht interessante Frage, die auch Apple bis jetzt offen gelassen hat, außer dass halt natürlich das alte CarPlay weiter existiert. Ja. Aber wird es halt auch mal weiterentwickelt. Also ich meine, es ist ja nicht so, als wird bei CarPlay gar nichts passieren, aber es passiert sehr wenig.
Ja, mal kommt so eine Reihe dazu oder mal geht so eine Reihe von Icons weg. Und das ist so.
Ein bisschen Anpassungen an Bildschirmgrößen und jetzt Bedienungshilfen haben sie natürlich jetzt auch wieder angekündigt und die kamen ja auch schon im letzten Jahr und vorletzten Jahr was Neues. Aber so Basissachen, also ich meine zum Beispiel auch jetzt bei CarPlay Ultra war ja ein Element, wenn du weiter wischst, dass du praktisch so eine Art Widgets wie im Standby-Modus halt bekommst. Warum sind die nicht in CarPlay 1?
Die müssten eigentlich da auch
Also sein. Wenn die nicht mit iOS 19 CarPlay 1 kommen, dann
kommen die nie.
Weil dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also ich meine, warum?
Ja, das sehen wir aber bei Apple, dass solche Sachen immer ein bisschen länger dauern und das ist, man könnte sich schon vorstellen, wenn da jetzt reverse-engineert wird, dass dann das Tacho-Tablet halt irgendwie so einen generischen, nicht gebrandeten Look auch haben könnte oder sowas. Ja, das wird vielleicht gehen, aber ich meine, das wäre tatsächlich auch interessant, weil zum Beispiel das ein oder andere Auto spart sich ja dieses Display hinterm Lenkrad und Leute schreien rum und kaufen sich dann Third-Party Tablets für hinters Lenkrad und
gut, aber mit Live-Werten ist es halt schlecht. Also
ja,
Live-Werte bekommst du da halt nicht so abgebildet. Also
doch, zumindest bekommst du auch. Also es gibt tatsächlich so Nachrüstsätze, die da am CAN-Bus schnüffeln und das, also für Bastler gibt es da auch Lösungen. Also
unterschätze nie die Bastler, das habe ich schon gelernt. Bei Autos ist das einfach entscheidend, da wird alles gebastelt irgendwie. Hauptsache Straßensicherheit. Diese Live-Aspekte, das ist schon eine andere Geschichte, als nur so einen Videostream zu verarbeiten. Und deswegen, ist auch keine Frage, dass CarPlay in seiner jetzigen Form einfach für viele Fahrzeuge einfach erstmal bestehen bleibt und für lange Zeit bestehen bleibt. Da ist die Branche auch halt sehr, 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 sehr langsam und das wird halt einfach. In der jetzigen Form, ich beschwere mich auch nicht, weil du kannst ja in vielen verschiedenen Größen und Displaygrößen CarPlay inoffizielle Nachrüst-Display-Sets kaufen und die da auf die Armatur klatschen und dann kannst du da dein CarPlay haben. Und das ist ja auch okay. Also das ist, ich meine, als CarPlay gestartet ist, war das gar nicht so klar. Da gab es diese integrierten Sätze, wo du das irgendwie offiziell vom Händler und dann kostet irgendwie von Alpine kostet 800 Euro so ein Set und so. Das ist natürlich Quatsch. Also als einziges Display, was dann nur so ein paar Apps anzeigt.
Da fällt natürlich aus der Reihe der Mini mit dem runden Display, da ist einfach alles vorbei. Ne? Ja.
Vielleicht kommt da das WatchOS drauf. Dann.
Das sieht so unmöglich aus.
Das ist aber WatchOS ist leider auch nicht rund.
Wirklich schlimm, ja. Also das,
das ist schon lustig.
Naja, gut. Dann hatten wir, Leo hat ausprobiert, PayPal hat, nicht verwechseln, PayPal ist der indische Betrüger, der bei dir anruft. PayPal ist der Zahlungsdienstleister, sehr seriös. Und die haben jetzt die haben jetzt für die EU ihren NFC quasi, also können jetzt dank der EU auf den NFC-Stein vom iPhone zugreifen und können also das, was bisher in Apple Wallet passiert ist, das heißt eine Karte darstellen und dann mit dieser Karte an einer normalen Kasse bezahlen, das geht jetzt aus der PayPal-App raus, wenn du da die richtige, wenn dein Account damit spielt und wenn du da die richtige Karte drin hast und dann kannst du die PayPal-App als Wallet-Default-App installieren, dann kannst du Doppelklick auf deinen Lock-Button machen, dann kommt die PayPal-App hoch und dann kannst du an der Kasse mit der Karte vom PayPal bezahlen.
Ja, das fasst schon komplett zusammen. Und es ist halt tatsächlich genauso, es funktioniert tatsächlich genauso und es funktioniert auch, es gibt so ganz winzige Differenzen zwischen Apple Pay und PayPal, also was dann, wie genau irgendwann Face ID aktiviert wird und bei PayPal siehst du oft noch so diesen Hinweis, diesen Systemhinweis, jetzt halt mal das Gerät an den NFC-Laser, da kommt so ein generischer System Sheet irgendwie noch öfters hoch. Aber ansonsten ist es per se, ist es eigentlich mehr oder weniger identisch. Also es scheint auch so, als würde PayPal in seinem Interface schon eine Möglichkeit integrieren, um auch noch zwischen Karten zu wechseln. Das war bei mir nicht möglich, aber das scheint in PayPal als Konzept zumindest schon angelegt zu sein, weil das im Moment geht dir das natürlich verloren. Viele sind ja jetzt natürlich von Apple Wallet gewohnt, dass sie da Karten von mehreren Banken oder von eben verschiedene Kreditkarten, von mir aus auch von derselben Bank, egal, auf jeden Fall mehrere Karten, unterschiedliche Karten eben in der Apple Wallet haben oder mit Apple Pay benutzen.
Inklusive Bonuskarten und so.
Ja, also Bonuskarten sind ja nochmal so eine eigene Kiste, die so ein bisschen komischer nebendran läuft. Also ich weiß es nicht, ich habe mit Bonuskarten sind mir persönlich noch sehr wenig über den Weg gelaufen. Da gibt es ja sicher natürlich inzwischen auch einiges, was Leute vielleicht in ihrem Apple Wallet mit sich rumschleppen. Und da hat ja Apple auch Zeug gemacht, dass du da irgendwie die Karten und dieses Bonus-Ding so ein bisschen besser verknüpfen konntest. Das war ja früher auch immer so ein manuelles, du kennst es doch, Alex, kennst du das nicht bei dir in Finnland?
Ja, ich als mein Kartenanbieter Apple Pay bekam, das wurde auch erst sukzessive ausgerollt, das startete mit Nordea Bank irgendwie zum Start von, also sehr, 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 sehr früh und aber die andere Bank, bei der ich bin, die hat das sehr, sehr spät bekommen und die hat dann auch zwei Apple Wallet Karten angeboten und zwar eine, wo du nur den Bonus sozusagen in das Terminal reinliefern kannst und eine, mit der du bezahlen kannst.
Ja, okay.
So, und wenn du zum Beispiel sagen müsstest, du willst jetzt hier deinen Einkauf, willst du mit der Bonuskarte registrieren, dann hältst du nur die Bonuskarte hin und bezahlst aber mit einer anderen Karte. Wenn du allerdings dein Essen bezahlen möchtest mit der gleichen Karte, die Bonuskarte inkludiert, kannst du auch einfach nur die Bezahlkarte hinhalten und er registriert zuerst den Bonus und dann hältst du sie nochmal hin und dann registriert er die Zahlung.
Aber musst du die andere Karte dann von Hand auswählen?
Ja.
Ja. Ne? Und das gibt es für die USA, gibt es das auch so 2-in-1 für irgendwelche großen Ketten, dass die in einer Transaktion die Bezahlung mit irgendeiner Kreditkarte plus die passende Target-Kundenkarte oder irgendwas reinstecken. Aber das habe ich hier noch nie gesehen, dass das hier irgendwo wer eingebaut hätte. Teilweise geht es ja hier sogar schon zurück, dass die eine oder andere Firma drauf besteht, den Barcode aus ihrer eigenen App ab unbedingt aus ihrer eigenen App abscannen zu wollen. Und wenn du dir jetzt selber irgendwie einen Wallet-Pass gebastelt hast mit diesem Barcode drauf, dann nehmen sie es nicht mehr an, wenn es jemand bemerkt. Mhm. Ja, und heulen rum, dass dann irgendwie so hier beim Metro, dass der eine für den anderen einkaufen geht und so. Und das wollen sie nicht
mehr. Ach so, ein Mensch das bemerkt oder was?
Ja, ja.
Ach so, okay. Also.
Und
okay.
Stehen jetzt so Zettelchen beim Metro, so hier, du darfst nicht mehr mit Storecard oder irgendwelchen Dingern ankommen, das wollen wir hier nicht mehr. Und zum Beispiel bei dem Rewe-Bonus habe ich mal den Code ausgelesen und der scheint mir immer der gleiche zu sein. Also da steht einfach nur die Kundennummer drin. Mhm. Aber das Verhalten dieses Codes ändert sich halt dadurch, was du vorher in der App ausgewählt hast. Ja, also dass okay. da zum Beispiel welche Gutscheine heute gelten und Zeug, das hängt halt in dem Kundenkonto, aber der Code selber verändert sich nicht. Also das wäre schon immer der gleiche. Du könntest den auch in dein Wallet packen, aber es ist halt auch ein 2D-Barcode und es ist kein NFC-Pass, der darüber geschoben wird. Was auch möglich wäre mit entsprechendem Krypto-Spaß von Apple und wenn du das richtige Lesegerät und den entsprechenden Java-Spaß dort spielst. Aber das ist hier relativ selten und die meisten Supermärkte hier haben zumindest jetzt irgendeinen optischen 2D-Scanner noch hingehängt, damit du da die App scannen kannst, was immer ein Riesengewurschtel ist. Ne? Also hier so.
Ja, es ist nervend halt. Ich meine, klar, wenn du da das QR-Code-Scannen ist ja sowieso schon immer ein bisschen blöd. Also das geht irgendwie halbwegs, wenn die Scanner was taugen, aber das ist ja oft auch Hickhack. Also da macht ja auch niemandem Freude. Und der Witz ist ja, im schlimmsten Fall bremst du ja die sonst relativ schnelle Zahlungen mit einem Smartphone dadurch aus, dass du dann noch so, dass die Leute dann anfangen mit QR-Codes zu hantieren, bis sie dann am Schluss mal merken, und jetzt muss ich noch bezahlen und dann das machst du an der Kasse und in der dieser Logistik des Kassenabfrühstückens, das ist so Kleingeld-Oma-Pendant, hast du da wieder nur, dass Leute halt ihr QR-Code raussuchen, statt Kleingeld. Das ist aber irgendwie, macht es dann auch nicht viel besser. Das ist echt relativ absurd eigentlich. Also insofern wäre es schön, wenn natürlich wir da eine Kombination von diesen, dass solche Sachen kombiniert werden könnten. Und da ist halt interessant, wie schnell jetzt halt PayPal da vorangeht. Also im Moment ist es halt wirklich ja absolut bare bones. Das ist, du kannst dir halt in der PayPal-App, kannst du dir eine virtuelle Mastercard einfach klicken und aktivieren. Das wurde mir und ich glaube inzwischen ist es auch ein bisschen breiter ausgerollt, einfach so angeboten, so auch wirklich mit auffällig, so hier, jetzt, du kannst im Laden bezahlen, aktivier dafür deine virtuelle Mastercard, die einfach von PayPal kommt und das virtuelle Mastercard kriegst du ja inzwischen an jeder Ecke und Ende nachgeworfen, also das ist ja alles kein nichts Neues oder Interessantes mehr eigentlich und über diese Karte bezahlst du dann natürlich und das heißt, die Abbuchung, also das ist ja eine Debitkarte, Debit Mastercard und die Abbuchung erfolgt halt mehr oder weniger nicht unmittelbar, aber halt innerhalb von 1-2 Tagen von deinem Konto, was natürlich da zu diesem Zweck auch schon bei PayPal oder dann hinterlegt werden muss oder schon hinterlegt sein muss zu dem Zeitpunkt. Also am Schluss, ja, ist eine Abbuchung vom Girokonto. Das ist ein bisschen wie das Lastschrift. Ist auch nicht viel anders als ein Lastschriftverfahren. Und naja, also das heißt, am Schluss ist eigentlich der eigentliche Clou ist, dass eben Apple auch diese Wallet umpositioniert, also die Standard-Wallet-App-Auswahl zulassen musste, weil die sorgt ja jetzt eigentlich dafür, dass eben Anbieter wie PayPal oder dann wer auch immer da als nächstes jetzt kommt, wirklich vielleicht habe ich irgendwas vergessen, aber die müssten eigentlich all die Komfortfunktionen nutzen können, die wir eben vom Apple Wallet und von Apple Pay bis jetzt gewöhnt sind. Und die zwei hauptsächlichen Sachen sind halt, dass das jeweils gewählte Wallet oder Zahlungsmittel halt automatisch erscheint, wenn du dein iPhone an das Terminal hältst oder wenn du halt zweifach auf die Standby-Taste drückst. Also das heißt, und natürlich mit Face-ID oder von mir aus auch Touch-ID, wenn bei einem älteren iPhone du diese Zahlung natürlich dann einfach autorisieren kannst. Also das heißt, dass es halt einfach sehr, sehr, sehr bequem ist und sehr, sehr, sehr schnell geht.
Also ich habe hier so ein Business Debit Karte aus Plastik von PayPal und die geht nicht in Apple Pay rein, aber die ist auch noch nicht in der PayPal App als NFC-Karte zu aktivieren. Das wird wahrscheinlich dann bald kommen. Und man könnte sich aber auch noch vorstellen, es gibt ja hier einen Bereich in der PayPal App, der heißt Wallet. Und in diesem Bereich habe ich jetzt eine Karte, die heißt PayPal Balance. Da steht 0 Euro drin. Dann habe ich die Business Debit. Und ich nehme an, dass man dort auch in Zukunft fremde Karten hinzufügen kann. Und dann wäre es wirklich so wie bei Curve, wo du halt über eine Curve-Nummer quasi, die diesem Terminal präsentiert wird, hintenrum aber eine andere Karte tatsächlich durchschiebst. Das könnte schon passieren.
Es könnte auf jeden Fall passieren, klar. Ich weiß nicht, ob PayPal halt vielleicht sowas baut wie Curve. Ich meine, auch Curve war, glaube ich, eine von den Buden, die Interesse angemeldet haben, natürlich jetzt auch ihre eigene Wallet-Lösung, also auch die NFC-Schnittstelle für ihr eigenes Wallet zu nutzen. Curve hat es ja bis jetzt so gemacht, dass du halt deine Curve-Karte in Apple Pay integrieren kannst und dann hinten dran die Curve-Funktionen gebaut sind, was natürlich auch relativ clever ist, aber für Curve halt wahrscheinlich den Nachteil hat, dass sie halt von ihren Transaktionen halt irgendwas Richtung Apple schieben müssen und mal sehen, wie viel Bock die halt da drauf haben. Und das ist natürlich interessant, ob PayPal halt auch diesen Weg einschreitet oder ob es bei PayPal dann halt darauf hinausläuft, dass du doch selbst, so wie im Apple Wallet vor der Zahlung letztlich aussuchst, ich möchte halt mit der Karte oder mit der Karte zahlen, aber die Zahlung funktioniert halt praktisch im Kontext von PayPal und eben nicht mehr im Kontext vom Apple Wallet oder von Apple Pay.
Aber wenn ich mich recht erinnere, also es geht darum, die Komfortfunktion abzubilden, aber Apple darf weiter die Standardfunktion auf Apple Wallet belassen, oder? Das ist dadurch nicht angegriffen in der EU. Oder das da kommt auch kein Auswahldialog oder so, sondern das ist...
Die verstehe ich nicht, die Frage.
Achso, die Frage ist, ist Apple Wallet weiterhin voreingestellt auf den iPhones in der Auslieferung? Kannst du einen alternative Wallet auswählen oder bekommst du die sozusagen Dialog, der sagt irgendwie, hey, welche Wallet willst du benutzen? So wie den Browser-Dialog.
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, im Moment gibt es keine Auswahl, aber es ist natürlich eine interessante Frage, ob sowas früher oder später vielleicht auch noch vorgeschrieben wird. Ich habe da das Gefühl, dass das noch nicht irgendwie bis jetzt berücksichtigt ist oder unter wichtig genug rangierte, dass da irgendjemand drauf pochen würde, dass eben so ein Standarddialog dann automatisch käme. Und es ist auch nicht, also ich meine, PayPal macht es halt so, dass in dem Moment, in dem du diese virtuelle Mastercard in der PayPal-App anlegst, sagt halt PayPal, wäre es nicht cool, PayPal natürlich als Standard-Wallet auszuwählen und dann kann aber PayPal auch wie immer natürlich nichts anderes machen, außer sagen, ich öffne mal die Einstellungen für dich und mach dann in den Einstellungen das und das, nämlich halt PayPal als Standard-Wallet auszuwählen. Aber du musst als Nutzer diesen Schritt aktiv machen. Also das kann die PayPal-App nicht für dich machen oder für sich selbst machen, sondern das musst du schon selbst in den iOS-Einstellungen dann durchführen. Die PayPal-App öffnet, glaube ich, die richtige Einstellungsseite. Immerhin scheint das möglich zu sein. Und dann kannst du halt sagen, ja, okay, ich stelle jetzt von Apple Pay oder vom Apple Wallet auf PayPal um. Und das war's dann. Und dann hast du ab dem Moment ist halt dann PayPal einfach das Standard-Wallet.
Ja, ja, okay.
Und das Apple Wallet ist dann natürlich auch noch da. Also du kannst natürlich das Apple Wallet ja dann auch weiterhin parallel benutzen. Es ist halt nur nicht mehr so bequem zugreifbar. Also dann musst du natürlich die Wallet-App, musst du das Wallet halt manuell aufrufen.
Ja, ich meine,
Musst halt das iPhone entsperren, musst dein Wallet aufrufen.
Ich und Timo werden nicht müde zu erwähnen, dass ein Wallet nie auf dem Standby-Button liegen darf, weil es diese Hundertstel Verzögerung gibt bei der Auslösung und das unglaublich nervt. Deswegen nur über das Kontrollzentrum auswählen und da könntest du ja beides wahrscheinlich reinlegen.
Also der Weg ist jetzt eigentlich, also der bevorzugte Weg ist jetzt um das, also Kontrollzentrum ist ein Weg, aber der ist auch ein bisschen nervig, aber der beste Weg ist jetzt eigentlich, also idealerweise auf der Watch, weil da kannst du den Doppelklick sehr leicht drauflegen.
Wenn da ist ja okay,
Wenn du keine Watch hast, dann hältst du einfach dein Telefon an dieses Terminal, was auf dich wartet und dann springt die Wallet sowieso auch auf und dann kannst du Face ID machen und dann geht's auch. Also aber der Doppelklick, den muss man unbedingt deaktivieren.
Den auf keinen niemals deaktivieren. ist sehr lustig, weil ich habe gerade mir in meinem Kopf festgestellt, dass ich in meinem ganzen Leben noch Apple Pay oder Apple Wallet noch nie über das Kontrollzentrum aktiviert habe.
Okay.
Deshalb war das für mich völlig verblüffende Tatsache, dass man das auch so rummachen kann. Weil gerade Apple Watch viel, das ist natürlich auch noch wichtig zu erwähnen, weil die Apple Watch ist halt einfach völlig raus aus dieser ganzen Kiste. Also die Apple Watch hat damit einfach nichts zu tun. Weil Apple natürlich gesagt, oder was heißt gesagt, sie haben es nicht gesagt, aber die Apple Watch ist ja kein Gatekeeper-Plattform. Da gibt es keine, niemand zwingt Apple dazu, da die Schnittstelle zu öffnen oder irgendwie andere Wallets auf die Watch zu lassen. Und damit machen sie das natürlich einfach nicht, weil sie da keinen Bock drauf haben. Und das heißt, du hast jetzt die Situation, was du natürlich auch zu deinem in Anführungszeichen Vorteil nutzen kannst, dass du halt natürlich zum Beispiel PayPal jetzt, weil das halt jetzt der einzige ist, der existiert, aber dass du halt PayPal auf deinem iPhone nehmen würdest als kontaktlose Standard-Wallet und halt auf der Watch immer noch deine Apple Pay Kreditkarten zum Beispiel als Fallback oder als Alternative hättest oder Apple Pay Kreditkarte und dann hast du sozusagen die Wahl. Aber wenn du halt sagst, ich hätte jetzt gern PayPal auch auf der Watch, dann hast du einfach verloren, weil dies wird es auf absehbare Zeit nicht geben, wenn überhaupt. Ja, also das ist einfach nicht da.
Mhm. Ja. Gut. Wenn ihr möchtet, könntet euch ein Bits und so Plus klicken. Geht leider nicht mit Apple Pay. Ich habe bei Fastbring gefragt, haben sie gesagt, ja, kein Problem, können wir machen. Dann habe ich gesagt, was muss ich denn dafür tun? Dann musst du hier ausfüllen, hier habe ich ausgefüllt, hier dies und das. Und dann haben sie am Schluss gesagt, ja, nee, geht nicht. Das ist, weil es geht natürlich nur für Kunden in USA, weil keine Antwort. Okay. Das war ein bisschen schade. Deswegen müsst ihr dort noch von Hand eintragen, aber das Autofill sollte funktionieren, wenn ihr das eure Kreditkarten dort gespeichert habt oder euren PayPal-Account dort drin habt, dann könnt ihr dort Bits und so Plus klicken, die Sendung direkt unterstützen, ihr bekommt Relive zwischen der Aufzeichnung und der Veröffentlichung des Podcasts, die Kapitel in der Sendung drin und ein bisschen mehr in der Pre-Show, Post-Show, das ist ganz hervorragend. Herzlichen Dank an alle, die das tun, weil gerade hatte jemand gefragt, wieso es kein Apple Pay bei der Bezahlung von Bits und so Plus gibt. Deswegen, weil du nicht in den USA sitzt. Und dann habe ich es auch nie aktiviert, weil das die drei Leute in den USA, sorry, ihr müsst es auch ausfüllen. Das hat ja sonst keinen Taug. Nun gut, herzlichen Dank an alle, die Bits und so direkt unterstützen. Wenn, das ist ein Bug, der könnte mich nie ereilen, aber wenn man jetzt eine Sprachnachricht schicken würde an irgendwen, würde dort sagen, hier, keine Ahnung, bring mir noch so einen Becher Ben & Jerry's bitte mit und dann noch den guten Fliesenreiniger von Procter & Gamble und dann heute Abend gehen wir da zur fantastischen Zaubershow von Siegfried und Roy. Und dann würde auf dem...
Das ist eine ziemlich wilde Sprachnachricht.
Aber der Empfänger würde diese Sprachnachricht nie wirklich ausgeschrieben, gezeigt bekommen, weil auf der anderen Seite würde bei dieser Sprachnachricht nur dieses, der andere tippt noch, ...... erscheinen und es würde nie ausgeschrieben werden, würde nie durch die Diktatfunktion irgendwie durchgeschickt werden. Warum? Ist ein wunderschöner Bug eigentlich. Und der Punkt ist, es bleibt in der Blastdoor stecken. Ja, die Blastdoor... Die guckt sich ja an, was da so für Attachments und Kram irgendwie reingefallen kommt. Und die Blastdoor soll ja gegen so Zero-Click-Angriffe auf iMessage soll dir ja helfen. Ne? Weil das ja ein sehr beliebtes Einfallstor ist, weil du brauchst nur die Telefonnummer von irgendwem, um ihnen dann irgendein gefälschtes PDF oder irgendein anderes File zu schicken, was dann iMessage crasht. Und dann kannst du da vielleicht Schadsoftware ausrollen. Und dann hast du, deswegen haben sie Blastdoor gebaut. Und Blastdoor schaut sich also an, dass da bloß nichts schief geht. Und jetzt, was haben diese ganzen Procter & Gamble und Ben & Jerry's gemeinsam? Die haben ein kaufmännisches Und-Zeichen in der Mitte drin sitzen. Was muss man machen, wenn man kaufmännische Und-Zeichen im Internet hin und her schickt? Man muss sie escapen. Das hat Apple vergessen. Und deswegen generieren sie dort mit dieser Diktatfunktion von solchen Eigennamen mit einem kaufmännischen Und-Zeichen drin eine ungültige Message. Und die wird einfach nie ausgeliefert und bleibt bei diesem ...... stecken, weil die eigene Blastdoor, die halt gegen solche malformed Messages schützen soll, auslöst und dann passiert nichts. Ich fand den nur sehr schön, so insgesamt, dass du halt nicht über Eiscreme reden kannst, das geht nicht.
Ja, ist sehr lustig, weil das hat ja so seine Runde gedreht Und dann dachte ich, okay, also es gibt keine bessere Person auf der Welt, um das auszuprobieren als Alex. Und dann haben Alex und ich angefangen, sehr alberne Sprachnachrichten uns hin und her zu schicken, die hauptsächlich so aufgebaut waren wie die, die du gerade als Beispiel genannt hast. Oder haben teilweise auch einfach daraus bestanden, Ben and Jerry's zu sagen.
Achtung, Alex, es kommt eine Sprachnachricht. David Busters.
Und dann kam bei mir immer erschienen, Alex hat diese Mitteilung gespeichert.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, wie willst du es dokumentieren, wenn was nicht ankommt?
Ja.
Das heißt, wir haben uns auf diese Sprachnachricht da hinterher Screenshots geschickt,
ja,
wo zu sehen war, dass diese Sprachnachricht nicht verschriftlicht wurde und entsprechend nicht ausgeliefert wurde.
Ja.
Also, weil das Verschriftlichen ist ja das Problem dann gewesen.
Ja, genau. Und es war halt lustig, dass viele durchgekommen sind, weil halt die Transkription oft, gerade vielleicht auch, weil wir so ja halbdeutsch-englisch gesprochen, ja, haben, dass die Transkription eben statt dem kaufmännischen und einfach das nicht als Markenname erkannt hat und damit kein kaufmännisches und eingefügt hat, sondern einfach ein und oder ein and eingefügt hat. Und ja, dann tritt natürlich der Fehler nicht auf, weil du hast dieses Sonderzeichen nicht, sondern du hast einfach ein normales Ben and Jerry's und dann geht natürlich die Sprachnachricht auch durch. Oder es tritt halt, das Blastor-Problem tritt halt nicht auf. Und in dem Moment, in dem Alex zum ersten Mal so Ben und Jerry's gesagt hat, dass halt die Transkription das als Markennamen begriffen hat mit kaufmännischen und, war halt die Nachricht verschluckt und ja, kam.
Ich war sehr stolz auf die englische Aussprache, weil das hat da habe ich meine Sprache überprüfen lassen können. Nicht wahr?
Exakt. Und kam natürlich prompt, kam die Nachricht nicht bei mir an.
Ja, und wir haben uns beide gewundert.
Oder wurde nicht dargestellt zumindest. Ja.
Weil diese Analyse vom Rumbo, die gab es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht.
Ja.
Und wir waren uns beide nicht so ganz im Klaren, ob diese 18.5, die letzte Version, die damals in der finalen Beta noch war, ob die das nicht löst, das Problem. Und der Umfang oder das Problem war nicht abgesteckt zum damaligen Zeitpunkt. Und wir haben es auslösen können, ja. Es ist eine lustige kleine Geschichte, die halt dann logischerweise auch. Also wenn du dir nur Sprachnachrichten schickst über andere Wege, ist es logischerweise alles nicht vorhanden, weil es geht um die oder die Verschriftlichung sozusagen davon. Und,
ja,
und das machte die Sache so mysteriös und das ist eine ganz, ganz, ganz lustige Anekdote.
Es lohnt sich eigentlich immer, wenn so eine Schwachstelle, die irgendwie sich an dieser Blastor vorbeimogelt, mal die Berichte durchzulesen, was die denn gemacht haben. Und inzwischen sind ja die Angriffe auf iOS so kompliziert, dass das halt mehrstufige Prozesse sind, dass dann halt, und es geht immer irgendwie los mit so einem Attachment in iMessage, dass du irgendwie,
ja,
ich weiß nicht, ein PDF,
ja,
nimmst, aber du, was war das Letzte? Das war
ja,
irgendwie
ja,
so ein...
Das war irre. Also man muss mal auch sagen, da merkst du natürlich auch, dass diese Spyware-Dinger nicht von irgendeinem Hansel geschraubt werden, sondern dass da natürlich Leute sitzen, die sehr genau wissen, was sie da tun. Und das war sehr clever. Ich krieg's auch aus dem Kopf nicht mehr zusammen. Aber das war unglaublich gezielte Geschichte, was sie da in dem PDF-Dokument...
Es waren PK-Passes, glaube ich, zuletzt. Also die Wallet-Passe, so wie in so ein Ticket vom Kino oder sowas. Und da können ja Grafiken drin sein. Und in dieser Grafik, die hat dann gelogen und sie sagte, die ist ein PNG, aber es war irgendwie ein TIFF oder sowas. Und dann fängt halt irgendwie der Decoder, der die Grafik von dem Wallet-Pass auspacken möchte, fängt dann an, dieses PNG zu dekodieren. Er findet aber TIFF vor und dann kracht irgendwas. Ja, so ungefähr.
Ja. Ja, wild. Also sehr interessant natürlich. Und dass dann so ein lustiges Problem halt entsteht, dass bei der Transkription von solchen Markennamen, dass dann halt auch alles genau zu dem, also dass du da halt in diese Schutzfunktion reinrennst und damit die Nachricht zwar ankommt, aber nicht dargestellt wird und damit so wirkt, als wäre sie halt nie angekommen oder verschluckt. Das fand ich schon, ist schon sehr interessant natürlich. Und es sind ja offensichtlich auch in den USA dann immer Leute reingerutscht.
Ja.
Du brauchst ja natürlich dann irgendwann jemanden, der das wirklich, wirklich bemerkt und dann anfängt auch zu versuchen, das zu reproduzieren und zu analysieren und so weiter. Meistens ist ja wahrscheinlich Leute, die das dann merken, so hören, deine Sprachnachricht kam nicht an und dann macht man sich halt irgendwie nicht großen Kopf drum, weil das passiert dann vielleicht einmal oder so. Aber wenn es dann halt fünfmal passiert und du dann, ja, das dann doch ein bisschen suspekt wird und dann hat es halt ja natürlich diese, wie heißt der, Search Engine?
Der Search Engine Podcast, ja.
Podcast, die haben das ja aufgegriffen und dann eine schöne Folge drum gebastelt.
Ja, gut.
Und die hatten es ja auch Und dann kam halt noch die Rambo-Analyse hinterher, die natürlich auf einem nochmal technischeren Level war und eigentlich dann, also ich habe den Podcast gar nicht mehr zu Ende gehört, weil ich war ja schon gespoilert vorneweg.
Ja, man sollte sich nicht spoilern lassen, auch schade, dass wir das jetzt getan haben, aber, ja, ja. Aber der Podcast hat echt einige kleine Nuggets, die man sich anhören muss und auch Leute, die befragt werden. Und es ist ja eigentlich auch so ein bisschen eine Spaßgeschichte. Also es macht das Ganze ja so sympathisch, weil es halt nicht irgendwie so ein hinterlistiger Trick, der dann irgendwas abziehen will. Das ist einfach was halt fehlschlägt, wo man sich denkt, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Und auch es wurde da beschrieben, wie so der erste, oder der, was sie analysiert haben, der erste Facebook-Post zustande kam, dass Leute halt versucht haben, sich irgendwo, weißt du, zu treffen irgendwie, an einem David Busters irgendwie, seit Monaten und dann nicht dazu gekommen sind, weil Sprachnachrichten nicht angekommen sind und so weiter. Das ist sehr lustig.
Man muss ja dazu sagen, was ich in dem Podcast Teil der in der Folge gehört habe, dass natürlich Dave & Busters auch besonders lustig ist, weil das ja eine sehr skurrile Entertainment-Bude ist, die irgendwie aus so einem Mix aus Arcade und Restaurant besteht. Und weil die irgendwie früher, die durften das nicht zusammen in ein Gebäude unterbringen, wegen wahrscheinlich irgendeinem komischen Bundesstaatengesetz, das da gegolten hat. Und dann haben sie halt sich irgendwie die zwei, also eine Arcade und dann nebendran das Restaurant gebaut und irgendwie so ein Tunnel, nicht Tunnel, sondern halt so eine Durchgang, Verbindung, wo du so durch, wo also von dem einen Spiel, auch von der Spielhalle praktisch ins Restaurant gehen konntest und dann ist irgendwie daraus halt diese Kombination aus diesen zwei Geschäften, das hieß auch früher noch anders, ja auch wurscht. Und
ja, aber das ist lustig an der Geschichte eigentlich, das ist gar nicht Dave Busters hieß das eine, hieß glaube ich Busters, also Slicky Jim irgendwas, keine Ahnung.
Ja, das ist so shady. Die Show und was das ist. Also so, auch eine sehr amerikanische Geschichte, muss man dazu sagen. Aber natürlich sehr lustig. Und dann natürlich, Dave & Busters ist ja, also ich meine, mir ist Dave & Busters in meinem ganzen Leben noch nicht über den Weg gelaufen vorher. Das heißt, ich musste das auch erst nachschauen. Ich weiß nicht, wie groß bekannt das außerhalb der USA ist. Aber bei uns natürlich auch. Ich meine, Ben & Jerry's und es gibt ja schon auch große Marken natürlich, die auch in Deutschland das Kaufmännische und nutzen. Und damit, ja, hast du natürlich dasselbe Problem unter Umständen hier auch.
Ich habe die Woche so ein bisschen mit ChatGPT Deep Research nochmal rumgetan und der ist dann ein deutsches Thema researched und der ist dann über deutsche PDFs gestolpert. Und dann wollte er die Fragestellung, die ich ihm gestellt habe, wollte er durch dieses PDF, in diesem PDF diesen Begriff suchen und der Begriff enthielt einen Umlaut.
Oh je.
Und dann hat er genau diesen String vor dem Umlaut abgeschnitten und hat gesagt, ich kann dieses Wort, keine Ahnung, nicht finden, aber nur das halbe Wort hat er gesucht, weil er das ähnlich nicht rausbekommen hat. Ja.
Ja.
Und habe ich versucht, irgendwie das mit dem Image-Gen nochmal so ein bisschen diesen Umlaut-Spaß und dann, weißt du, so A tilde, ein Viertel und so weiter dort in das Bild reinzubekommen. Unmöglich. Der versucht es richtig zu machen mit den Umlauten und A tilde, ein Viertel und so weiter, aber es ist halt völlig unmöglich. Sobald da ein Umlaut in einem Wort drin ist, explodiert halt ChatGPT. So der Höhepunkt der KI, die können es auch nicht und Apple kann es auch nicht und wenn du einen Terminator austricksen willst, schreibst du einfach Sarah Connor mit einem Ä und dann läuft er vorbei.
Ja, Sarah Connor, das ist schon sehr lustig.
Da hat er sich zum Beispiel auch geweigert, nee, Terminator kann ich nicht machen, Terminator darf ich nicht hier, ja, aber habe ich gesagt, habe ich gesagt, mach einfach so einen Muskel-Bodybuilder-Cyborg-Typen in der Lederjacke, kein Problem, hier, komm sofort.
Hier ist er, der Terminator, darf ich nicht, aber hier ist er.
Großer Spaß. Nee, ich meine, das kriegen wir auch nicht mehr gelöst. Dass das Umlaute und Unzeichen, dass die im Internet jemals irgendwie funktionieren, das geht nicht. Nicht möglich. Gut, ich habe gesagt, ich hatte versprochen, wir machen noch eine Autogeschichte. Wir wollten unbedingt sprechen über die ungarische App namens Instacar. Instacar ist ein, wir wissen nicht mal, was die macht, diese App. Die hat irgendwas mit Kennzeichen und Autos zu tun.
Sehr, sehr unklar. Aber vielleicht sehr wichtige App in Ungarn, keine Ahnung. Vielleicht haben wir Hörer in Ungarn, die uns aufklären können über die Wichtigkeit von Instacar.
Ist das ein Autohändler oder irgendwie unklar? Es steht ein Kennzeichen da, es steht ein Kuga, ist das Ford Kuga, ja. Und da steht irgendein Preis einer Art, aber ich weiß nicht genau wofür. Und Ungarisch ist ungefähr genauso undurchsichtig wie Finnisch, deswegen müsste eigentlich Alex Bescheid sagen.
Nee, da halte ich mich raus.
Auf jeden Fall, bei diesem App-Listing fällt auf, dass dort ein Kasten direkt über der Überschrift steht, diese App unterstützt nicht das Zahlungssystem, das privat und sicher ist, das vom App Store, sondern es benutzt externe Käufe, Learn More. Und dann kommst du auf so eine Scare-Seite. Und da steht dann nochmal drauf, wie das in der EU mit alternativen Zahlungsoptionen funktioniert und so weiter. Das scheint schon eine Weile dort zu stehen, das ist jetzt aber irgendwie mal aufgefallen, dass da dieser Block ist und in der mobilen Ansicht ist es noch viel deutlicher, weil es ist ein großer Block von diesem Hinweistext und dann drunter kommt das Icon und die weiteren Sachen von dieser App. Ja. Und das ist halt, du wirst ja in dem Fall beim App Store schon quasi weggeschickt, bevor du die App runtergeladen hast.
Also das sieht wie so CSS-Bug irgendwie aus, wo so ein Block irgendwie nach oben verschiebt, der nicht nach oben gehört. Also
in der mobilen Ansicht, ist auch noch ein rotes Ausrufezeichen, so ein Dreieck davor.
War ein Dreieck mit Ausrufe. Also das ist ja so wirklich das Datenverlustsignal. So Achtung, hier passiert jetzt das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, aber die Warndreieck. Warndreieck bei einer Auto-App ist ja extra schlimm.
ja.
Aber die Platzierung ist wirklich so das, was natürlich sofort irgendwie für Empörung gesorgt hat. Zu Recht, finde ich auch. Also die Platzierung ist, gleich am Anfang mal drüber zu sprechen, etwas über das Logo und über den Abnamen zu kleben, das signalisiert halt, hier ist irgendwas sowas von kaputt, bitte sofort weitergehen, nie stehen bleiben und gucken. Also das ist sehr ungewöhnlich. Über den Hinweis kann man sich sicherlich, kann man diskutieren darüber, ob der nicht sinnvoll ist, in der App aufgehoben zu sein, aber nicht an der Stelle. Also auf keinen Fall an der Stelle. Wer den Screenshot sieht und seit einem halben Jahr iOS benutzt, selbst der wird sehen sofort, das sieht so komplett falsch aus. So darf das nicht aussehen, wenn da ein rotes Ausrufezeichen über dem App-Namen und dem App-Logo steht.
Ich habe gerade mal ChatGPT gefragt, was diese App tut. Und die tut, du kannst dort nach Kennzeichen suchen und dann spuckt dir das Ding aus, was das für ein Auto ist, weil offensichtlich das Kennzeichen mit diesem Auto verheiratet bleibt in Ungarn.
In Finnland übrigens auch.
Ja. Und dann kannst du den Wert von dem Ding schätzen und so weiter. Und das ChatGPT hat auch schon mitbekommen, der Recent Developments, dass das hier im App Store zu Kontroversen geführt
hat. Ach, der ChatGPT weiß Bescheid.
Die Kontroversen,
ja.
Ja, okay. Aber es gibt ja auch, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Loch, wo man reinfallen kann. Es gibt ja solche Lookup-Datenbanken für Gebrauchtwagen überall, nur in Deutschland nicht, wegen Datenschutz. Aber so in UK und sowas, da ist auch ein beliebter Sport offensichtlich, dass du die Fahrgestellnummer oder das Kennzeichen in so eine Datenbank reintippst und das Ding sagt dir dann, wie der letzte TÜV von dem Ding ausgesehen hat und ob das Ding mal geklaut war oder gecrashed war. Und diese Daten gibt es halt nicht, weil wir hier die Fahrgestellnummer als persönliche Daten von dem Auto gilt, weil
ja, okay. Was halt unter der Scheibe klemmt, aber okay.
Aber das Thema mit dem App Store und den externen Zahlungen lässt uns halt nicht so recht los. Wollt ihr mich nochmal kurz updaten, was der letzte Zustand von Epic und Fortnite war? Weil das gibt es auch nochmal. Also letzte Woche hat sie es eingereicht und dann ist es bei Apple nicht durchgekommen. Dann haben sie gesagt, wir ziehen es zurück, weil wenn wir Fortnite updaten, dann müssen wir auf allen Plattformen gleichzeitig updaten. Deswegen haben wir jetzt für diese Woche das nächste Update nochmal nachgeschoben, ist auch nicht durchgekommen. Und im Zuge von diesem zweiten Update ist ihnen dann, und weil es bei Apple nicht durchgewunken wurde, ist ihnen auch Fortnite im Altstore in Europa weg explodiert. Weil das haben sie ja mit dem europäischen Account aus Schweden die USA eingereicht, aber offensichtlich benutzen sie die gleiche App-ID, also das gleiche Binary, was sie auch in den Altstore für Notarization reinschmeißen würden. Ja. Aber das geht nicht. Wenn die gleiche App-ID offensichtlich im US-App-Store festhängt und nicht rausgelassen wird, dann können sie das gleiche Binary unter dieser App-ID auch nicht für Notarization für den Altstore in Europa rauslassen. Sprich, wenn du jetzt im Altstore sagst, gib mal Fortnite, dann kommt hier so Fehler 400, gibt's nicht.
Ja. Richtig.
Ist es so passiert, weil, also, ich meine, ja, man muss sich ja da auf öffentliche Aussagen verlassen und bei Apple sagt eh keiner was öffentlich, weil letztendlich ist es ja, also, das nicht durchgekommen. Ja, es stimmt schon, technisch, wie du sagst, aber ich glaube, Apple hat einfach gar nichts gemacht damit. Also die haben ja das nicht abgelehnt, sondern sie haben einfach, das ist die beste, eigentlich sehr clevere Methode, einfach gar nichts gemacht und damit ist es halt komplett in Limbo, weil es halt nicht abgelehnt, nicht zugesagt, also es ist halt, es ist
man könnte halt auch sagen, sie haben es nicht zugelassen. Ja,
korrekt, das wäre die richtige Aussage. Und was ich aus Sweeneys Tweet dann so entnommen habe, ist so, und alle unsere Versionen, damit die mit dem Server funktionieren, die Updates bekommen und der neueste Darth Vader, weißt du, mit KI irgendwie dort sprechen kann und schimpfen kann, da müssen alle Versionen identisch sein. Und deswegen, ich habe so ein bisschen, also den Verdacht, dass sie das entsprechend auch dann hier aus dem Allstore dann einfach dass sie selbst sozusagen zurückgenommen haben, dass es ihnen nicht explodiert ist, sondern dass sie sozusagen sie selbst zurückgenommen haben, weil das nicht die Freigabe in Amerika handelt. Vielleicht ist es dann so, dass es das gleiche App-ID ist und deswegen halt nicht durchkam, weil Apple die Füße stillgehalten hat und nichts gemacht hat. Das kann natürlich sein, aber es ist ihnen technisch nicht explodiert, sondern wir haben also, es, glaube ich, dann manuell.
Der Testdude hat mit irgendwem bei Epic gesprochen und so wie es sich bei dem angehört hat, ist es so, dass das unbeabsichtigte Konsequenz war von dem Hängenbleiben oder Nicht-Freigeben von der US-Version, dass deswegen auch die europäische Version verschwunden ist und das Listing in dieser Source vom Allstore ist nicht weg. Also da steht Fortnite jetzt runterladen und dann klickst du das an und dann kommt so ein HTTP-Fehler irgendwas. Das ist schon ungünstig und natürlich wird es, ich weiß noch nicht, was wir machen sollen. Da sollen wir jetzt jede Woche über Fortnite reden? Es ist halt
naja, ist also ich halt meine, Fortnite ist es recht.
Es ist halt schon wild. Ja, klar, also Epic wird es auf jeden Fall recht sein, natürlich. Und kann man sicher drüber spekulieren, wie viel davon halt beabsichtigt war von dieser Strategie, das praktisch beide Elemente zu koppeln. Also den Versuch, Fortnite zurück in den US-App-Store zu bringen, während sie zugleich auch das Update für die bereits ja verfügbare EU-Version ausgeliefert haben und damit Apple letztlich unter Zugzwang zu setzen, zu sagen, ja, wir müssen das eigentlich zulassen, weil sonst, also ich meine, vielleicht wusste auch Apple, dass dann alles bricht auf Epic-Seite. Und das ist natürlich schon sehr interessant, was da für ein komisches Geschacher im Hintergrund gelaufen ist und wer da irgendwie welche Strategie verfolgt hat und warum. Und da ist natürlich interessant, also ich meine, Epic hat dann ja diesen Anwaltsschreiben von eine Antwort von Apples Seite veröffentlicht, die ja darauf hinauslief, dass Apple praktisch kommuniziert hat, ja, wenn ihr halt Fortnite einreichen wollt, könnt ihr das machen. Und mit dem schwedischen Account, also Epic Schweden-Tochter-Account, und dann haben sie das gemacht und dann hat es halt Apple liegen lassen und hat gesagt, ja, wir entscheiden darüber halt nicht, bis jetzt irgendwie das Berufungsgericht mal zum ersten Mal sich erstmals zu dieser ganzen neuen Geschichte, die jetzt dadurch, dass ja die Verfügung erteilt wurde, die Apple gezwungen hat, in den USA zu sagen, wir müssen jetzt halt alle In-App-Käufe mit alle Links, also In-App-Käufe müssen wir nicht öffnen, aber wir müssen Links erlauben auf externe Kaufangebote, wir dürfen keine Provision dafür verlangen und so weiter, was das Gericht halt alles eben Apple in Anführungszeichen aufgebrummt hat. Und das will ja Apple wieder kippen und zwar möglichst schnell. Da haben sie ja praktisch so ein Notfall-Eingabe-Ding halt eingereicht und gesagt, ja bitte jetzt hier, die Verfügung muss jetzt erstmal wieder ruhen gelassen werden, bis das neue Berufungsverfahren um dieses ganze Ding halt aufgerollt wird. Und das ist halt die Situation, in der wir sind. Und in dieser Situation hat halt jetzt Epic sein nächstes Manöver gestartet, zu sagen, ja, jetzt bringen wir natürlich Fortnite zurück in den US-App-Store, weil wir müssen ja keine Provision mehr an Apple zahlen. Und natürlich, und das ist natürlich ein sehr interessantes Argument, und ich habe keine Ahnung, ich kann das juristisch nicht beurteilen, ob das Hand und Fuß hat, aber das Argument, was Epic fährt, ist natürlich, Apple hat uns damals rausgeschmissen wegen einem Regelverstoß, aber inzwischen ist klar, dass dieser Regelverstoß nicht wirklich ein Regelverstoß war, weil die Regel illegal war. Ja, weil sie haben ja gegen eine Regel verstoßen, die jetzt in den USA im Moment zumindest nicht mehr zulässig ist und die auch in der EU ja Apple um die Ohren geflogen ist schon und immer noch fliegt und man will das Ende der Geschichte noch nicht kennen. Und das ist halt die juristische Argumentation. Jetzt keine Ahnung, was da ein US-Gericht, ob sich das auf diese Geschichte einlässt und sagt, ja stimmt, die Regel gibt es ja eigentlich nicht mehr und die wurde letztlich für wettbewerbswidrig erklärt. Also kann auch Epic nicht aus dem Store ausgeschlossen werden, weil sie haben eigentlich keine Regel gebrochen, weil die Regel gibt es nicht mehr, weil sie ist halt, war nicht rechtmäßig. Und ja, das ist halt die Situation. Aber jetzt natürlich, mein Apple spielt halt weiter auf Zeit. Und Epic ist halt da jetzt entweder bewusst oder unbewusst reingerannt, dass sie sich natürlich damit Fortnite halt zerschossen haben. Also auch in der EU.
Ich habe es nochmal der Vollständigkeitshalber nachgelesen, damit wir nicht wahr hier alles korrekt sagen. Also die letzte Aussage ist die, dass die aktuelle Version von Fortnite nicht mehr funktioniert hat und in so einem Loop geendet ist. Und deswegen hat Epic sie selbst entfernt. Ja. Also sie haben sich die letztendlich durch das Update von den anderen Versionen dann kaputt gespielt. Und dann haben sie die selbst rausgenommen aus dem App Store und aus der EU. Also Apple hat sie da nicht rausgekickt oder so. Mhm. Aber dadurch, dass Apple sozusagen nichts gemacht hat und so weiter, ist es halt auch da kaputt gegangen einfach. Also da,
ja.
Ich meine, ich weiß nicht, ob auf diese Details irgendwie in ein paar Jahren noch irgendwie schert darum, weil das halt ernsthaft komplex ist. Aber,
ja.
aber es wird halt sehr viel vereinfacht und platt gedrückt. Und zum Beispiel auch diese erste Aussage so, als alle Tim Sweeney geglaubt haben, so nach dem Motto, ja, kommt halt Fortnite zurück. Und alle schreiben, ja, Fortnite kommt zurück in App Store. Es hat auch ein PR-Spielchen gewesen, muss man nicht anders, kann man nicht anders beschreiben. Deswegen
ja.
Ist es vielleicht gut, die Details klar zu rücken.
Ja, also ich meine, in der ganzen Geschichte ist halt alles, die ganze Geschichte ist ein PR-Spielchen. Also da jede Seite agiert dann natürlich mit einer sehr klaren Agenda. Und es ist ja auch sehr lustig, auch Apple Statement sagt ja nur die Hälfte. Also das ist halt sehr lustig, weil Apple ja auch gesagt hat, ja, also Epic muss nur diese EU-Version halt nochmal getrennt einreichen und dann werden wir sie natürlich wieder zulassen oder so.
Ja.
Aber es lässt halt die andere Hälfte raus, so wir haben das Update halt einfach liegen gelassen und damit ist halt alles explodiert. Also klar, die Komplexitäten sind dann natürlich sehr hoch, zumal halt bei Fortnite ja eben offensichtlich diese Voraussetzung ist, dass dann halt, wenn dieses Update halt durch die Bank mit allen Fortnite-Clients auf allen verschiedenen Betriebssystemen passiert und serverseitig, wenn dann halt ein Update fehlt, dann bricht praktisch diese Version. Und das, ich meine, Fortnite wird wahrscheinlich sehr komplex sein.
Das ist naja, gut, klar.
Das ist ja eine Riesenkiste. Keine Ahnung, ich will da jetzt Epic auch irgendwie keinen Vorwurf draus machen, weil ich vielleicht weiß nicht, ob man das irgendwie hätte besser machen können oder so. Aber es ist halt einfach die Situation, in der sich jetzt halt in der diese ganze Geschichte passiert ist. Und da ist es ist ja auch am Schluss, ist es ja eigentlich auch wurscht, ob man da, ich meine, geht es ja nicht darum, irgendwie einem von den zwei Konzernen irgendwie Fleißsternchen zu geben oder zu sagen, ja, du hast das irgendwie ein bisschen besser gemacht und du ein bisschen schlechter und du hast ein bisschen mehr gelogen und du ein bisschen weniger. Ist eigentlich völlig egal, ja. Es ist echt egal. Es ist einfach super albern. Diese ganze Geschichte ist so albern, dass du gar nicht mehr weißt, wo man sich einen Kopf fassen muss, wenn man das halt sieht. Und wir sind ja da noch nicht am Ende, sondern das geht ja jetzt einfach weiter. Weil da ist jetzt halt das nächste Verfahren, also das Verfahren nimmt jetzt seinen Lauf. Und dann das dreht sich jetzt auf Wochen und Monate, vielleicht Jahre dreht sich das halt weiter.
Wir kriegen jetzt.
Und das ist halt nicht gut. Also ich finde, Apple fügt sich da einen Schaden zu. Da kommen sie auch, wenn ihnen das jetzt weggenommen werden sollte, kommen sie auch nicht raus. Also der gute Wille ist schon verspielt. Und das ist, glaube ich, mehr wert als jetzt diese paar hundert Millionen Dollar von irgendwie Fortnite oder hin oder her.
100%. Also das ist, ich glaube, es hat auch so Ausmaße angenommen. Selbst wenn wir letztes Mal gesagt haben, irgendwie so, wie viele iPhones haben sich weniger verkauft? Wahrscheinlich keins, seitdem es Fortnite nicht mehr auf iOS gibt. Nichtsdestotrotz, der Image-Schaden hat, glaube ich, also Leute wissen das einfach, dass da sich gerichtlich auseinandergesetzt wird. Und das ist für keinen Beteiligten gut. Und ich meine, die nächste Entscheidung steht doch mehr oder weniger in ein paar Tagen bis Monatsende an, indem diese einstweilige Verfügung irgendwie gelöst werden muss oder halt nicht oder beantwortet werden muss oder halt nicht beantwortet werden muss. Glaube ich, oder? Also da hat Apple irgendwie diese schnelle einstweilige Verfügung bis Monatsende ist sie, glaube ich.
Da ist jetzt irgendeine Anhörung auf jeden Fall, die vielleicht dann, weiß nicht, ob dann automatisch dann eine erste Entscheidung einhergeht und ob wir dann hören, ob halt Apples Versuch, erstmal auf Eis zu legen, ob das halt klappt oder nicht klappt. Mhm. Das heißt, es kann halt sein, dass praktisch zum Monatsende Apple halt wieder sagen kann, nee, da darf keiner Links setzen in seiner App.
Ja, das kann sein.
Was halt irre wäre, wenn sie das zurückdrehen. Weil klar. Ich meine, wir befinden uns jetzt auch noch vor der WWDC, was ja nun mal eine Entwicklerkonferenz ist. Und ich meine, du kannst halt Entwickler wahrscheinlich relativ oft einfach so mit irgendeinem Bein in so in den Magen treten oder irgendwie so auf den so rumhüpfen und trampeln. Aber vielleicht kannst du es halt irgendwann auch nicht mehr. Also es ist... Ja,
du kannst dir quasi in so eine so Hydraulikpresse reinlegen und halt so ausquetschen. Ja,
und dann kommt so ein iPad raus, was sehr flach ist.
Ja. Und jetzt ist das iPad sehr schön, aber halt nutzlos, weil alle Entwickler weg sind.
Richtig, ja, weil die platt gequetscht sind.
Ja. Richtig. Ja, ja. Ich meine, das kommt hinzu, du hast es eben nur so angesprochen vor der WWDC, aber das ist halt ernsthaft jetzt der Zeitpunkt. Und jetzt wird halt sehr genau nochmal drauf geschaut von allen Beteiligten und dass sowas zwar klar, dass sogar komplett separat läuft, aber eigentlich halt nicht separat läuft, weil es halt alle betrifft. Und wenn jetzt diese Links wieder rausfliegen würden, weil Apple erstmal das zugesprochen bekommt, ich meine, diese großen Buden, die können das umsetzen, die haben einen Plan B, ja.
Ja.
Und die kleinen Buden, die haben hoffentlich diese Links noch nicht eingebaut. Also das kann man, also oder zumindest irgendeinen Backup-Plan, diese Kunden dann entsprechend irgendwie weiter zu versorgen. Oder es ist so unnötig, dass das so unklar ist und dass Apple da so viele Entwickler nicht nur schlecht behandelt, sondern auch im Unklaren lässt einfach. Und ich meine, Apple könnte das halt, das muss man sagen, Apple hat es in der Hand, das von sich aus richtig zu machen. Sie könnten ihren Standpunkt ändern und einfach Sachen richtig machen, den Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, erstmal folgen einfach. Das wäre so die Lösung, die man machen könnte. Halt nicht den Widerspruch zurückziehen beispielsweise. Das könnte man alles machen. Also sie könnten es von sich aus, sie können halt nicht alles so machen, wie sie es wollen, aber sie könnten halt den vorgeschriebenen Geschichten und wahrscheinlich einem Nee, und den Vorgaben, die sie an den App Store haben, insgesamt könnten sie halt von sich aus lockern und so. Das haben sie ja die letzten x Jahre nicht gemacht, deswegen ist nicht davon auszugehen. Trotzdem ist, glaube ich, jetzt schon so ein Zeitpunkt erreicht, wo einfach irgendwie alles hochgekocht ist. Und ich weiß nicht, warum man in so einer Stimmung irgendwie in eine WWC gehen möchte. Also weil das ist, glaube ich, nicht, selbst wenn du auch nur kaum betroffen bist und so weiter, also dich als Entwickler betrifft das. Und deswegen ist es unklar, warum man diese Stimmung, also ich meine, mal ganz abgesehen davon, dass Apple sich das leisten könnte etc., aber warum werfen sie, oder warum nutzen sie diese Chance nicht? Weil das ist so, es ist ja keine Chance mehr, Chance ist das falsche Wort, es ist ja irgendwie die Notlösung, also die Reißleine zu ziehen, um überhaupt da jetzt irgendwie in diese Entwicklerkonferenz, in dieses Jahr starten zu können. Also es mir sehr unklar war, wo man kämpft. Der Benefit ist ja überschaubar, wie wir gesagt haben. Also der ist nicht nichts, aber der ist überschaubar. Deswegen.
Wir schauen uns mal den Blogpost an hier vom John Syracuse. Der ist ja zum einen mit, wie sagt man, in den Apple-Topf gefallen mit der Muttermilch oder so ähnlich. Ja? Mhm. Zum anderen katholisch aufgewachsen. Und der hat ja diesen Blogpost rausgetan, weil ihm, glaube ich, da jetzt auch die Schnauze voll hat. Und vielleicht, ich würde mir vorstellen, ausgelöst unter anderem durch die Slack-Nachrichten von den Apple-Designern, die versucht haben, das Scare-Sheet noch scarier zu machen und sowas, ne? Die halt so aktiv gegen die User arbeiten. Ja. Und da ist für ihn dann halt auch Schluss mit lustig. Weil ich fasse es mal grob zusammen. Er sagt so, Apple kocht auch nur mit Wasser. Die machen auch mal Fehler, ja? Dass die Tastatur schlecht geworden ist in den Laptops, war keine Absicht. Dann haben sie es verschleppt und so, aber es war trotzdem, das haben sie nicht mit Absicht eine schlechte Tastatur gebaut. Sie haben nicht mit Absicht den Escape-Key weggelassen und im Touchbar und dann Jahre später gemerkt, oh nee, warte, der war doch gut und dann haben sie wieder reingebaut. Ja, sie haben mal irgendeinen Laptop mit einem Firewire-Port zu wenig rausgebracht und ein Jahr später hatte der den wieder. Yeah. Apple macht mal auch einen Fehler, ist okay. Ja.
Ja.
Und das Ding ist so, wenn du nur versuchst, irgendwie ein gutes Produkt zu bauen, ja, und hier das Steve Jobs Zitat und hier eine Delle ins Universum reinschlagen und so weiter, dann folgt das Geld von alleine. Du machst irgendwas Cooles, weil du es gerne machen möchtest und dann folgt das Geld. Ja, und es ist aber nicht so, dass du dein Produkt schlechter machen solltest, um mehr Geld rauszupressen. Und da ist halt der Punkt, wenn deine Entwickler arbeiten, damit dein Produkt für die User aktiv schlechter wird, dann hast du verloren. dann müssen Köpfe rollen. Und sagte, okay, das ist jetzt der Punkt, wo es einfach reicht. Und wo halt einfach diese Chefetage ausgetauscht werden muss. Weil mit dem Vorgehen fahren sie ihre restlichen Plattformen, die künftigen Plattformen auch mit an die Wand. Und wir haben gesehen, dass seit dem iPhone ist keine Plattform so richtig vom Boden gekommen, weil die an dieses App-Store-Modell geknüpft waren. Und ich meine, wenn er die Schnauze voll hat und dann zu bloggen anfängt, dann muss schon was passiert sein. Ne?
Ja, Blogfrequenz ist sonst nicht so hoch von ihm. Also nur für außerordentliche Ereignisse passiert das. Ja, ist schon interessant, also dass sich jetzt natürlich eine Art von, ich meine, gerade unter Leuten, die das natürlich, dieses Theater seit so vielen Jahren verfolgen und wir, ich meine, wie lange wir jetzt hier schon darüber sprechen, weil ich weiß gar nicht mehr, das ist ja seit Ewigkeiten. Also das Thema beschäftigt ja auf der einen Seite schon so lang und auf der anderen Seite hat man immer noch das Gefühl, dass es halt im Massenmarkt nicht als Thema angekommen ist und im Massenmarkt halt sind eben diese Entwicklerbedingungen irgendwie dann auch einfach wurscht unterm Strich. Und die Frage ist halt, ist dieser Punkt erreicht, dass Apple tatsächlich wirklich schon so aktiv seine Systeme oder Sachen in den Systemen verschlechtert, dass das halt nach, also ich meine, Leute, irgendjemand wird Fortnite natürlich vielleicht vermissen, weil das gerne auf dem iPhone oder iPad spielen würde. Das sind ja alles solche Sachen, haben wir auch schon drüber diskutiert und gesprochen. Das sind natürlich auch alles Elemente davon und genauso wie damals, dass halt irgendwie Xbox Cloud Gaming und solche Geschichten halt auch nicht richtig kamen, dass, ja, also warum werden solche Sachen nicht gemacht, aber offensichtlich, es ist halt all das für Apple sehr glimpflich ausgegangen, einfach was jetzt am Schluss die ganz schnöde Nachfrage nach den Produkten angeht. Es hat sich halt nichts geändert. Leute kaufen halt die Produkte unverändert in großen Mengen und damit gibt es, glaube ich, intern und auch auf dieser wirtschaftlichen Ebene halt keinerlei Zugzwang. Auf der wirtschaftlichen Ebene gibt es Zugzwang, den Services-Umsatz nach oben zu treiben, weil der halt das letzte Wachstumselement, verbliebene Wachstumselement ist. Aber es gibt keinen Zwang, der sagt, beschäftige keine Designer, die scary Screen-Dialoge schreiben. Das ist einfach so grundverkehrt. Also ich meine, das ist echt so banal, dieses Beispiel ja auch war aus diesem, aber es halt schwarz auf weiß in so einem Gerichtsunterlagen zu lesen, zu dokumentiert zu sehen, dass das halt tatsächlich angekommen ist irgendwo in Teams und dass sich da in den Teams halt Leute übertreffen darin, möglichst dämliche Warndialoge zu schreiben, das ist natürlich echt wild. Also da ist, ja.
Auch wieder Testut natürlich sehr gut, der das Scaresheet umgedreht hat und auf Apple umgemünzt hat. So, sie verlassen jetzt den sehr sicheren iStore, sie gehen zum App Store, der wird betrieben von Apple Inc.
Ja, Achtung. Ja, sehr nett halt. Ich meine.
Die anderen Sachen, die Apple halt auch so, weißt du, Privacy und Security. Und nee, natürlich können wir irgendwie hier Maus auf einen anderen Rechner rüberschieben. Der andere Rechner kann kein Windows-PC sein, weil da würden die Tastatureingaben und Maus würde dann abgegriffen werden. Aber das wäre schon cool, wenn halt du deinen Mauszeiger auch auf einen Windows-Rechner rüberschieben könntest. Ja, ich, und so solche Sachen, wie sie die Notarization halt jetzt beim iStore weaponized haben und halt Apps nicht wegen Sicherheitsproblemen, sondern wegen wie sie gerade Bock haben, reinlassen oder nicht und halt dieses Wort Notarization in zwei verschiedenen Kontexten benutzen, ist halt einfach, das geht halt nicht. Das ist halt schlecht.
Ich meine, Leo hat schon gesagt, der Erfolg, der verdeckt dann so Probleme halt auch. Also wenn du weiter halt einfach Downloadzahlen nach oben schnellen siehst und Geräte verkaufst und so weiter, das verdeckt dann viel. Was mich an der Geschichte wirklich wurmt und was mich wundert einfach, dass du kein Gehör anscheinend innerhalb von Apple hast, mehr, das auf die Community hört oder wenn Leute hören, dann sind die nicht in einer Position, wo sie was durchsetzen können. Weil diese Community, die ist halt teilweise sehr, sehr kleinerer Kreis und so weiter. Aber wenn ein Gruber bloggt, wenn Syracuse anfängt, Blogposts zu schreiben, Apple hat da relativ gutes Gehör in diese Community das rein. Sie zitieren das nie, sie geben das nie zu. Also du wirst nie, du findest halt diese typischen Steve Jobs-Mails nicht mehr, wo irgendwie Steve Jobs irgendwelche Links vom Darren Fireball verteilt. Aber du siehst ganz klar, dass es einen Einfluss hat und dass das auf offene Ohren stößt. Aber diese Ohren, entweder sind die nicht offen innerhalb von Apple mehr oder sie können sich nicht durchsetzen. Und das ist so ein bisschen was, was neu ist. Und was du bei vielen diesen Punkten, und das war auch beim Hypercritical Blogpost der Fall, da hatte man so die immer die, nicht die Hoffnung, sondern hatte einfach so die Vorstellung, naja gut, die Keyboards, die MacBooks sind, die sind ja schlecht, aber das wird halt besser irgendwann. Und bei den anderen Sachen hast du das jetzt plötzlich nicht mehr. Du hast jetzt nicht irgendwie die Hoffnung so, das, also da müssen wir jetzt nur noch ein Jahr irgendwie durch und dann ist das irgendwie besser, sondern es verfestigt sich einfach mehr. Und mir ist, wie gesagt, nicht klar, warum auf diese Stimmen, die nicht bei Apple direkt im Campus sitzen, aber halt sehr eingebunden sind, warum die da kein Gehör finden. Also warum die explizit ausgeklammert werden und warum man für unserer Meinung nach wenig finanziellen Input irgendwie so ein Verlust auf sich. Das Problem ist, der Verlust ist ja nicht messbar. Also der Verlust an Interesse an neuen Plattformen und an Leute, die dann keine Apps portieren wollen, die nicht mal Entwickler werden etc., der ist ja nicht messbar an einer gewissen Zahl, wohingegen der App Store Einnahme Seite ist sehr, sehr wohl messbar. Und aber mir ist nicht klar, warum das verloren gegangen ist und warum das jetzt in den letzten 5, 6 Jahren einfach irgendwie anders behandelt wird als vorher. Weil, ja, Geld liegen zu lassen, Geld explizit liegen zu lassen, weil man dafür andere Sachen gewinnt, ist eine sehr clevere Marktstrategie manchmal. Und der fehlt es im Moment bei Apple.
Und jetzt haben sie ihn mit der Vision Pro natürlich so erstmal jetzt heutiger Stand einen relativen Flop abgeliefert. So irgendwie eine Schlagzeile gelesen, so Apple möchte die Vision Pro echt billiger bekommen. Ja, wäre cool und alles, aber da sind auch noch keine Probleme dann deswegen gelöst von dem Ding. Ja, auch wenn die 500 Euro kostet, dann verkaufen sie ein paar davon, aber ja, deswegen wird die auch
nicht schon viel gelöst. Aber ja, also wenn die 500 Euro kosten würde, das wird schon eine ganz andere Dynamik, glaube ich, entfachen einfach. Das, diese Dynamik wird dann vielleicht auch das ein oder andere Problem aus der Welt räumen.
Ne, aber sie haben,
dass es halt ja einfach aussichtslos ist, die Vorstellung, dass die plötzlich 500 Euro kostet.
Aber selbst dann würden wahrscheinlich nicht alle Apps jetzt wirklich, macht deswegen YouTube jetzt eine Vision Pro Version von der YouTube-App. Ja? Da können sie sich auch
noch 3 Millionen, weißt du, wenn du 3 Millionen am ersten Wochenende verkaufst, nach dem Preisrutsch, natürlich, klar, dann kommt sowas, aber in Bewegung, aber klar, natürlich, du hast natürlich recht, also das führt jetzt nicht automatisch dazu, irgendwie Vertrauen zurückzugewinnen, aber Vertrauen lässt sich durch sehr, das ist ja kein Geheimnis irgendwie, wie du Vertrauen zurückgewinnst, was jetzt falsch gelaufen ist. Oder uns ist es irgendwie kein Geheimnis. Und ich frage mich halt, warum das nicht intern ankommt oder warum es intern ignoriert wird. Weil da muss doch einer die Kosten-Nutzen-Rechnung auch irgendwie aufmachen und das abwägen.
Sie haben halt sehr viel Geld in dieses Autoprojekt versenkt und da kriegen wir jetzt CarPlay Ultra raus und sonst nicht viel. Ja,
aber das ist nicht viel Geld.
Ja, zumindest das Geld, was wir gehört haben, was Apple da angeblich für ausgeben hat, das war praktisch nichts.
Lächerlich,
also wenn sie da
das.
10 Milliarden reingesteckt haben, dann ist das albern. Das muss mehr gewesen sein.
Das
muss viel mehr gewesen sein oder es ist sowieso irrelevant. Also wenn sie da 10 Milliarden nur reingesteckt haben, dann ist es, da haben sie da auch nichts gemacht praktisch.
Nee, aber auch so von dem Ablenkungsfaktor, weil wir sehen ja, dass die Hardware relativ brillant perfekt ist. Ne? Also da gibt es wenig Beschwerden so insgesamt, ne? Wie die Hardware da steht und wie die Chips da stehen und selbst so Kleinigkeiten wie, dass die neuen iPhones halt nicht mehr zerkratzen. Ja, also das ist halt so echt, Alex, iPhone 16 Pro ist halt wie neu. Ja?
Ich schreibe noch mehr Blogposts darüber, wenn das sich so weiterhält. Das ist einer der faszinierendsten Aspekte von diesem Telefon. Ich weiß nicht, ob ich damit allein bin, aber ich habe das von meinem Dad auch durchgeschaut. Also Hardware, sehr faszinierend. Ja, sehr faszinierend.
Ja, meine ist auch so gut wie neu, außer die eine Stelle, wo ich es auf den Boden geschmissen habe. Aber das war mein Problem. Ja? Also, aber jetzt nicht mehr von Fingernägeln zerkratzt oder so. Das ist halt jetzt, das hat jetzt aufgehört. Und wir sehen aber, dass die Software durchaus Qualitätsproblemchen hat, ja, wo so wie immer mal dran könnten, was aber auch jetzt nicht groß stört, ne? Es ist auch, WhatsApp geht trotzdem. Auch wenn irgendwie die Animation vom Control Center halt völlig explodiert. Das ist aber trotzdem nicht okay, das für den Preis und man muss halt trotzdem auch das Design, was jetzt dann, ich hatte neulich so einen sehr schönen Bug wieder vom Now Playing Center hier, wenn du zwischen mit und ohne Cover Art hin und her schaltest. Mhm. Dass es einfach völlig unten an der unteren Seite auseinanderbricht und hakelt. Oh. Und das ist nicht schlimm, aber es ist halt nicht schön.
Da wären halt Bug-Reports gut.
Ja, zum Beispiel.
Bei Bug-Reports ist halt so die Sache irgendwie, wie willig bist du halt Bug-Reports einzureichen und wie detailliert beschreibst du die? Also es ist ja Arbeitszeit, die man da reinsteckt, mhm, in die Beschreibung und Dokumentation und das Nachfrageding und etc. und so weiter. Und wenn die Stimmung halt nicht an höchster Position ist, dann machst du dir die Mühe vielleicht nicht. Und das lässt sich halt sehr, sehr schwer bewerten. Das ist halt, das ist finanziell schwer zu bewerten. Aber es sind alles clevere Leute, die viel mehr Geld verdienen als wir alle. Die sollten das besser bewerten können.
Naja, und ist halt die Frage, wenn jetzt irgendwie Tim Cook ausgetauscht werden würde und unter Schiller und die ganze Führungsetage, die jetzt auf der Website steht, wenn die mal durchgetauscht werden würden gegen jüngere Leute oder so, wird das denn was daran ändern? Oder sind dann immer noch die Manager dazwischen, die jetzt möglichst scary Scaresheets haben möchten? Ja, wie ist das aufgebaut? Also wie ist diese Unternehmenskultur? Die war unter Steve Jobs vielleicht anders, vielleicht ist die aber auch dadurch so geworden, weil halt, oder wenn halt die eine Führungsperson, die auch eine Produktperson ist, dann fehlt. Ja, sie hatten sich ja, oder er hatte ihnen ja gesagt, so, wenn ich mal gestorben bin, dann fragt euch nicht, was hätte Steve gemacht. Ja, weil dann, das hat Disney gelähmt, so, das war die Aussage. Weil sich Disney nur gefragt hat, was hätte Walt gemacht.
Aber vielleicht hätten sie sich mal fragen sollen, was Steve gemacht hätte, weil vielleicht wäre dann das ein oder andere auch nicht passiert, ja, anstatt es halt ja irgendwie so zu machen. Ist vielleicht auch müßig darüber, sich zu überlegen, was diese What-If-Szenarien durchzuspielen, da kommt man natürlich zu keinem großen Punkt am Schluss. Was mich halt immer verblüfft und jetzt auch schon seit langem verblüfft, ist halt, dass ja Apple mit einer Richtungsänderung, was jetzt diese Services-Komponente und In-App-Käufe und so weiter angeht, ja nicht unbedingt zwangsläufig nur Geld verliert, sondern sie lassen ja auch jetzt Geld praktisch liegen, weil halt die ganzen Großen schon längst von ihrer In-App-Kaufschnittstelle abgesprungen sind. Also Spotify, sie verdienen ja an Spotify nichts mit. Sie verdienen auch an den Kindle-E-Books nichts mit, weil die halt nicht gab auf dem iPhone. Sie verdienen auch, und inzwischen, sie haben Netflix, verdienen sie seit Jahren nichts mehr mit. Und inzwischen ist ja auch noch Disney Plus abgesprungen. Also ich meine, du kannst natürlich sagen, all diese Streaming-Riesen sind halt immer noch klein, weil halt das Hauptbusiness halt einfach irgendwelche Leute sind, die Tausende von Euro in In-App-Juwelenkisten stecken. Das ist halt das eigentliche Business. Und die sind natürlich nicht abgesprungen, weil dieses Geschäft läuft halt weiterhin. Und dieses Geschäft macht einen großen Teil von diesen In-App-Dingern aus. Aber es ist, abgesehen davon, dass das ein sehr hässliches Geschäft ist, das muss doch bei Apple auch irgendwie oben in der obersten Etage klar sein, dass du da nicht nur gegen deine eigenen Kunden, also ein schlechteres Produkt halt für deine Kunden machst, weil die eben nicht mehr Netflix bequem auf dem iPhone abonnieren können und Spotify. Gut, ich meine, da sind ja jetzt inzwischen auch so viele Fäden halt ausgebrochen, wo sagt Apple, mit Spotify wollen wir halt nichts zu tun haben, mit Epic wollen wir halt nichts mehr zu tun haben. Ja, das sind ja auch einfach Brücken abgebrannt worden und da sind irgendwie so eine persönliche, das ist ja auf so einer persönlichen Ebene. Ja, es gibt einfach, das sind so Firmen, mit denen will Apple eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und das haben wir ganz komische Entwicklungen gesehen und es ist irgendwie völlig unklar, warum das passiert ist und warum da nicht mal einer sagt, okay, so kann das einfach nicht weiter laufen.
Die Apple könnte ja auch, wenn sie quasi konkurrieren müssten mit einer Bude wie Stripe oder so, die Zahlungsdienstleistung machen, dann müsste ja auch der ganze In-App-Quatsch besser funktionieren und mehr Features haben und Developer müssten irgendwie selber Refunds geben können.
Ja, und das Basiszeug, ja.
Auf Kundendaten vielleicht doch zugreifen können, wenn der Kunde das zulässt, damit du da halt eine Verbindung hast, weil du halt verdammt nochmal dann beim Disney anrufen kannst, so hier Mickey, mein Streaming geht nicht, mach mal. Und das machen sie aber alles nicht und diese Schnittstellen sind sehr, sehr, sehr langsam in der Weiterentwicklung. Es gibt schon StoreKit 2, aber das ist jetzt auch ein paar Jahre alt und es gibt ein, zwei neue Features, die sie dazu gebaut haben, aber so richtig auf dem gleichen Level wie in Stripe, was vielleicht so Industriestandard ist, ist es halt nicht. Ja, und das könnte besser sein.
Es gab halt vor Jahren die Möglichkeit, eine Zahl zu finden, einen Prozentsatz zu finden, der selbst Netflix nicht abspringen lassen hätte. So, wenn du sagst, irgendwie Apple nimmt sich halt irgendwie ein paar Prozent von dem monatlichen Umsatz, bietet In-App-Käufe, bindet die marktkonkurrenzfähige In-App-Schnittstelle irgendwie an, dann wäre Netflix nicht abgesprungen. Für die, die hat das auch Geld gekostet oder die kostet das Geld, weil Leute nicht mehr In-App abonnieren können. Das siehst du ja daran, dass Netflix zum Beispiel über ihre Spiele immer noch den In-App-Kauf anbietet von einem Abo, weil das sonst nicht praktikabel wäre. Deswegen, also es gab diese eine Zahl, die vor Jahren möglich gewesen wäre zu finden, wo du halt nicht bei null rauskommst, sondern da kommst du halt bei ein paar Prozent raus. Und das wäre halt ein gesünderes Business auch. Es wäre halt ein langsameres Wachstum gewesen. Aber wenn nicht Apple, wer hätte diese verdammte Wall Street zu verstehen geben können, dass das alles irgendwie gesund wächst und nicht auf irgendwelchen, weißt du, Google-Deals, die dir irgendwie definitiv irgendwie abgenommen werden oder die irgendwo gegen die Wand fahren. Also vielleicht nicht in der Größenordnung, aber man hätte das Ganze verkaufen können. Anstatt dessen hat man irgendwie gesagt, wir fahren das so lange mit eiserner Hand, bis uns das halt komplett gegen die Wand fährt und schauen mal dann, was wir machen dagegen. So, das ist ja der Status quo so. Also wir überlegen uns dann, was passiert und dann müssen wir das irgendwie spin-doktern irgendwie. Und an der, ich meine, ich bin gespannt darauf, wie sie das auslegen wollen, wenn wie gesagt, der Search-Deal wegbricht, wenn sich wirklich festsetzen sollte, dass sie, dass jeder nach draußen linken darf und die In-App-Schnittstelle wirklich nicht mehr genutzt wird. Kann ja sein, dass das im großen Stile passiert, kann auch sein, dass es nicht passiert, aber die Entwicklung ist halt natürlich spannend, aber Apple hat definitiv den Zeitpunkt verpasst, um halt so ein Mittel zu finden, wo sich auch niemand irgendwo gegen diesen In-App-Kauf gewehrt hätte, weil es günstig genug war und komfortabel und weil dann auch irgendwie Features da gewesen wären, wie Timo sagt, irgendwie so Kundenkontakt, die es attraktiv gemacht hätten, da zu bleiben.
Und man könnte auch den Deal für Developer insgesamt anders stricken. Mit dieser Developergebühr von $100 im Jahr für kleine Firmen und Einzelpersonen oder für diese 1.000 mit Enterprise. Ich glaube, 1.000 sind es, oder sind es 500? Egal.
Das irgendwie ist sowas. Relativ wenig, glaube ich auch, aber halt irgendwie mehr als natürlich für die Einzel.
Ja, aber so sehr kleine Beträge jetzt. Also irgendwie Facebook zahlt an Apple nicht mehr als $1,000 im Jahr für den Quatsch. Das könnte man anders strukturieren. Ja, man könnte da andere Preisstufen, andere auch damit verbundene Supportstufen einführen, dass du sagst, wenn ich hier einen $100,000 Account im Jahr zahle als Facebook, dann habe ich aber eine E-Mail, wo ich auch eine Antwort bekomme, wenn ich einen Bug-Report schreibe. Ja, solche Sachen könnte man machen. Ja. Man könnte das allgemein an die Größe der Firma irgendwie binden. Man könnte das an die Anzahl der Reviews binden, wenn es diese Reviews überhaupt braucht. Man könnte auch sagen, okay, weißt du, ist gut jetzt, wir machen einfach Sideloading wie auf Android und fertig. Und das, wenn sie es nicht machen, dann werden sie dazu gezwungen. Und das ist nicht schön. Und das dauert halt ewig lang. Und falls sie nur auf die Karte spielen sollten, dass sie es möglichst lange rauszögern, dann ist das auch kein cooler Move. Wenn sie jetzt noch 5 Jahre und noch 10 Jahre vor Gericht verlieren und dann sagen, ja, okay, jetzt doch. Das ist trotzdem der gute Wille futsch.
Und es bindet ja auch Ressourcen. Also nicht nur, dass da irgendwie Anwälte und in großem Stil mit befasst sind, sondern es sind ja auch ganz offensichtlich Entwicklungsteams massiv damit beschäftigt, halt diese DMA-Vorgaben umzusetzen.
Was war die Zahl, was er gesagt hat?
Ja, also da gibt es immer mal wieder. Da gibt es so Stundenzahlen, aber zum Beispiel auch, also jetzt für diese Interoperabilitätsgeschichten von Apple gab es, glaube ich, auch die Zahl, dass da also allein 500 Entwickler intern praktisch arbeiten an diesen Anpassungen des Betriebssystems. Ich weiß nicht, ob diese Zahl auch schon mal bei den DMA-Anpassungen gefallen sind, also halt alternative App-Läden und was sie da alles ins Betriebssystem integriert haben an Schnittstellen und Möglichkeiten. Das bindet auf jeden Fall irgendwie eine große Zahl an Entwicklern, die auch was anderes machen können Zeit.
Ja. Darf ich da nochmal an die Konsequenzen erinnern, die nicht sofort sichtbar sind? Es ist sofort sichtbar, dass das Entwickler bindet und Geld kostet und Ressourcen. Aber es führt ja auch zum Beispiel dazu, dass du eventuell Entwickler da gar nicht mehr, also das ist vielleicht nicht das Traumprojekt von jedem Entwickler, so EU-Vorgaben umzusetzen. Das heißt irgendwie so, dann sagen auch Leute, die vielleicht gut sind, irgendwie so, also wenn das jetzt mein Job für die nächsten 2 Jahre ist, so, ich habe sicherlich auch andere lukrative Angebote. Und das sind so die Konsequenzen, die man dann vielleicht gar nicht betrachtet, aber die da halt mitschwingen. Also du wirst jetzt angehört, um EU-Vorgaben hier für die nächsten 3 Jahre umsetzen. Ist nicht super attraktives Jobangebot. Und du, wie gesagt, und du vergrälst dir halt Leute, die das da intern eventuell machen müssen. Ich meine, das siehst du bei den bei den Leuten irgendwie die iOS, weißt du, die iOS seit Jahren schrauben, so. Wenn du ernsthaft so die ersten Versionen geschraubt hast und so, da gab es viele Leute, die dann gesagt haben, ja, ich will jetzt nicht iOS 14 schrauben oder 16. Aber diese Entwickler braucht es natürlich. Und dann muss es halt wieder irgendwie attraktiv machen und es muss Feature anbieten und so weiter. Aber in so einer Umsetzung von so einem
Vorgabe. Vor allem, weil die Umsetzung nicht auf einer positiven Basis erfolgt. Da ist nicht irgendwie, jetzt bau mal das Sideloading so absolut im Sinne des Nutzers wie möglich, sondern mach das so beschissen, wie es geht.
Ja, ja.
Und ich meine, das ist halt echt, das ist dann ein Knochenjob. Also da musst du als Entwickler schon irgendwie, weiß auch nicht, ich meine, klar, irgendwie muss jeder sein Geld verdienen. Ich will das gar nicht bewerten, aber das ist natürlich kein, wahrscheinlich. Gerade wenn du dich in so einem hochbezahlten Territorium an Job bewegst, dann ist das vielleicht auch nicht unbedingt das Erste, was du dann einschlägst. Da hat Alex also mehr als recht, glaube ich, dass das tatsächlich ein groß hochgradiges Problem ist. Wenn du dann so viele Leute damit halt bindest und da irgendwie so durch so eine Mühle klopst, dass die halt so Kram basteln müssen, wo keiner irgendwie richtig drauf Bock hat. Das ist nicht glorreich.
Und Apple hat ja noch mehr Softwarebaustellen, wo sie jetzt hinten dran sind, hinter der Industrie. Ja, also so schön, wie die Hardware ist und wie da tolle irgendwie Neural Engines eingebaut sind, Apple Intelligence stinkt halt. Ja. Und wenn du jetzt, selbst wenn du jetzt guter KI-Entwickler wärst, willst du da jetzt bei Apple dran arbeiten, dass das irgendwie gut wird, oder gehst du lieber gleich zu OpenAI? Ja, und das ist halt, das Personal ist sicherlich schwierig und das Entwickler wachsen nicht auf Bäumen, und du kannst halt auch, wenn du die jetzt beschäftigt hast mit diesem DMA-Quatsch, die hätten in der Zeit auch SwiftUI runterbauen können, die hätten an Xcode arbeiten können, es ist so viele Möglichkeiten, die Zeit sinnvoller zu nutzen, und so haben sie halt gegen die eigenen User, die ihnen den Job bezahlen, gearbeitet.
Ja. Ja, klar. Oder auch einfach auch Kleinigkeiten in den Betriebssystemen verbessern und erweitern. Also es muss ja auch nicht so das sein, dass diese Entwickler jetzt was Weltbewegendes gebaut hätten, aber einfach ganz kleine schrittweise Produktverbesserungen, anstatt halt eben diese DMA-Umsetzung lieblos zu gestalten und möglichst nutzerunfreundlich zu gestalten am Schluss im Betriebssystem, mit trotzdem einer extremen Mühe. Also ich möchte es gar nicht absprechen, dass Apple da massiv sozusagen Aufwand gefahren hat, um diese Geschichten umzusetzen. Aber es ist halt natürlich trotzdem, wir sehen ja, wie die Umsetzung ist und wie sie dann am Schluss, also wie nutzerunfreundlich viel davon geraten ist, von diesen Funktionen. Das ist ja echt ganz wenig, wo du sagst, dass das glorreich ist. Also gerade wenn du auch anschaust, jetzt in den Einstellungen, diese Standard-Apps, dieser Standard-Apps-Dialog, der ist so lieblos. Und dann haben sie ja diese extra Ebene eingezogen, wo du dann für Apps und App-Einstellungen noch mal eins runtergehen musst. Und ist klar, das sind auch alles Reaktionen natürlich auf den DMA, weil Apple darf halt seine eigenen Apps nicht mehr bevorzugen. Aber die dann in so einer Trotzform umzusetzen und halt für den Kunden, für den eigenen Kunden und für die Nutzer unfreundlicher und unkomfortabler zu gestalten, nur so als Trotzreaktion, weil wir wollen als Apple, wir wollen halt diese EU-Vorgaben nicht umsetzen, damit halt vielleicht dann die Nutzer auch noch böse sind, dass die EU halt in das Betriebssystem eingegriffen hat. Das kann es ja irgendwie alles nicht sein.
Gut, das ist ja alles jetzt in den Brunnen gefallen, mehr oder weniger. Das musst du ja sozusagen jetzt machen. Aber die Frage ist so ein bisschen als Apple so, wie richtest du die Company aus, dass halt nicht der nächste DMA um die Ecke kommt und du wieder die Ressourcen binden musst? Oder wie sind deine Schritte, um halt den Entwicklerkontakt so zu verbessern, dass die weiterhin Feedback geben, dass die Apps für deine Plattform entwickeln? Das ist ja sozusagen die Zukunftsausrichtung. So. Und ich meine, das ist halt.
Und das ist ja nicht nur USA und Europa, das sind ja alle anderen Länder auch, die hinterherkommen. Jetzt haben wir gerade Brasilien, Japan, Korea werden bald folgen und so weiter und so fort.
Ja, ja. Also das ist ja der Punkt, dass das halt wirklich eigentlich ein verlorener Kampf ist. Man kann es halt herauszögern, das hat ja Apple seit Jahren erfolgreich gemacht, es herauszuzögern, so weit wie möglich. Und damit ja auch ihre Provisionen zumindest halt über Jahre einfach gesichert und weiterlaufen lassen. Aber
und wir beschweren uns nicht über Themen. Also ich meine, Themen, Themen hat dieses Mal.
Das ist, ja, ist richtig. Ja.
Aber ich hätte gern schönere Themen.
Ja, es wäre angenehm.
Ich würde gerne über das Homepad reden, wie das total cool ist und wie man sich 5 davon hinhängen sollte. Aber wahrscheinlich, wenn das Homepad kommen sollte, reden wir halt drüber, wie halt Siri immer noch dumm ist wie Stroh und dass es halt mit nichts interoperieren kann und dass halt die Developer jetzt das irgendwie deinen Lieblings Staubsauger immer noch nicht geht, weil der HomeKit-Integration mit Meta von Staubsaugern halt immer noch.
Ja, wie gesagt, also ich würde halt, um nur deinen Punkt zu erweitern, also ich glaube, es ist völlig legitim, ich bin fest davon überzeugt, es ist völlig legitim, einfach auch schlechte Produkte zu haben. Siri ist ein schlechtes Produkt. Es würde halt nicht so viele Leute tangieren, wenn du halt zum Beispiel eine andere Sprachassistenz auf deinem iPhone einfach einrichten könntest. So.
Ja.
Dann wäre das. Ja, dann ist es ein schlechtes Produkt, das man dann nicht verwendet oder nicht kauft in einem Kontext von, weiß ich nicht, einem Lautsprecher etc. Aber wenn es halt so gleichwertige Einbindung hat, dann hast du Motivation für die Mitarbeiter, das besser zu machen und du hast als Kunde nicht das Problem, dass du sagst, ich bin ja jetzt irgendwie limitiert in meinen Möglichkeiten. Und das sind alles so Policy-Geschichten. Ist ja nichts irgendwie Technisches und finde es völlig legitim zu sagen, so dass mit den ganzen AI-Geschichten, die lügen uns um die Ohren und so weiter, wir sind da noch nicht so weit und so weiter. Ist völlig legitim, aber dann musst du halt auch irgendwie Alternativen bieten. Wenn jemand, ich bleib jetzt sehr ungern bei dem Lügenbeispiel, aber wenn jemand einfach eine andere AI da haben möchte, dann ist das ja, dann wäre das für so eine Computerplattform völlig verständlich und völlig nachvollziehbar. Und das würde halt den Druck auch komplett rausnehmen von solchen Geschichten. Aber alles eigen machen zu wollen und nicht nur einfach Plattformen spielen zu können, das ist halt, das fliegt ihnen halt um die Ohren. Und das ist eine Policy-Geschichte. Es ist nichts irgendwo was, wo man irgendwie technisch clever produktorientiert, Produktmanager sein muss und so weiter. Sondern das kann man entscheiden, wie man sich da aufstellen muss. Und dann hoffe ich, dass Tim Cook auch gut bezahlt ist, dass er solche Entscheidungen irgendwann mal fällen kann. Aber wie Syracuse schreibt, er hat da so ein bisschen die Hoffnung jetzt verloren, dass sich das einfach nicht unter der Führungsriege ändert. Und das ist halt nicht wie so ein technisches Problem, was wir vorher hatten, was einfach viele Jahre schiefgelaufen ist und auch viele Jahre schmerzhaft war, wie die Keyboards etc. Aber man hatte irgendwie immer so die Vorstellung, ja gut, die kriegen sie schon irgendwie hin. So. Weil hier scheint es einfach eine aktive nicht scheint, es ist also nach den Mails und alles, was im Slack dort in den Gerichtsgeschichten rausgefallen ist, eine aktive Strategie zu sein. Und die wird halt kritisiert.
Ja. Nun gut. Anderes Thema war noch diese Woche ein Reuters-Artikel. Der ist ein bisschen schwierig, weil man kann ja eigentlich inzwischen Statements aus der US-Regierung auch nicht mehr ernst nehmen. Ja, also das ist ja schwierige Quelle insgesamt, ja. Aber irgendwie ist in den USA bei einer Untersuchung aufgefallen, dass in diversen chinesischen Wechselrichtern, dass dort versteckte Kommunikationsmodule eingebaut sein sollen. Das erinnert wieder auch an so eine Bullshit-Geschichte wie damals The Big Hack, dass irgendwie in ganz vielen Computern so geheime Chips versteckt gewesen sein sollten, die sich dann nie gefunden haben, diese Chips. Aber es könnte halt trotzdem sein. Es könnte halt trotzdem sein, dass in vielen von diesen Wechselrichtern halt so eine Hintertür eingebaut ist. Vielleicht auch tatsächlich nur zufällig, weil diese Module kosten nichts. Wie gesagt, dieser Funkchip, den ich da verbaut habe, der kostet $2. Das ist auch wurscht, ob man den jetzt einbaut oder nicht, aber es könnte halt sein. Es könnte halt sein, dass im Notfall, dass wenn dann sehr viele von solchen Wechselrichtern, und sie sagen nicht, welche Marken betroffen sind, aber du kannst es dir ungefähr ausrechnen, welche von den 5 großen chinesischen Wechselrichtern da betroffen sein könnten. Das sind halt dann die Huawei und die Growatz und die Days und die Heumiles und so weiter. Und das könnte halt irgendwas davon sein. Und könnte halt sein, dass im Notfall, dass dann halt mal so zum Spaß so wie man so ein Schiff einen Anker irgendwie liegen lässt und so eine Glasfaser durchreißt, könnte halt sein, dass so ein Wechselrichter mal stolpert und halt mal so ein Netz umschmeißt. Und das wäre halt schlecht. Das passiert auch mal jetzt so, haben wir gesehen, Iberische Halbinsel vor ein paar Wochen, was da passiert ist. Die Untersuchung ist noch nicht ganz fertig, aber es war zuerst mal war das ein Problem von einem Umspannwerk, was halt spontan sich zum Abschalten entschlossen hat. Und so ein kleines Umspannwerk, was halt umfällt, kann für einen Tag Stromausfall schon sorgen, wenn man dann das irgendwie wieder beheben kann. Wenn aber diese Büchsen sich einfach bricken und einfach ein Großteil von diesen Invertern, von diesen Solarinvertern, von diesen Wechselrichtern, wenn die dann nicht mehr hochkommen sollten? Oder lass es nicht mal die bösen Hersteller sein, lass es die Hacker sein, die auf das Ding, auf diese Schnittstelle draufgehen und einfach zum Spaß irgendwelche Solarfelder abknipsen. Und wenn dein Netz dann sich darauf verlässt, dass diese Wechselrichter funktionieren, dann ist das halt schlecht. Weil wir haben jetzt auch in Spanien gesehen, wenn der Strom mal für 24 Stunden ausfällt, ist schon schlecht und so, ja. Aber die Leute fangen noch nicht an zu plündern. Nach ein paar Wochen sieht das anders aus, ja. Und da muss man halt gucken, da hätte man halt vor ein paar Jahren gucken müssen, zum Beispiel die europäische Solarindustrie nicht in den Boden zu rammen und zu ruinieren. Aber der Zug ist jetzt auch schon abgefahren, ne? Also das letzte Solarpanelwerk in Deutschland hat gerade irgendwie zugemacht und es ist einfach ein Trauerspiel alles. Und deswegen müssen wir jetzt auch nicht anfangen, hier mit dem europäischen Smartphone anzufangen. Wir sind halt 30 Jahre hinterher, das passiert so schnell nicht. Ja? Selbst sowas, so ein simples Produkt wie ein Wechselrichter, wo du nur ein paar Transistoren zusammensteckst und ein schönes Kabel rein, können wir halt im Moment so nicht aus dem Stand bauen, so dass es halt dem Wettbewerb standhalten kann. Und der Wettbewerb sind halt jetzt kleine Wechselrichter für 100 Euro mit der gratis Funkschnittstelle drin. Und man macht auch so ein bisschen Bauchschmerzen insgesamt. Wenn auch dieser Reuters-Artikel halt keine belastbaren Quellen hat. Aber man kann ja nun sich diese Wechselrichter besorgen und könnten sich jetzt amerikanische Journalisten diese Wechselrichter besorgen, aufschrauben und gucken, was da drin ist neben der offiziellen Schnittstelle. Und wenn da noch mehr Schnittstellen lauern, dann könnte man halt gucken, was die tatsächlich vielleicht sonst noch können. Könnte aber auch sein, dass die erst mit einem Firmware-Update irgendwann over the air aktiviert werden. Ja, also dass halt der User dann irgendwann ein schlechtes Update bekommt und die dann irgendwie missbräuchlich benutzt werden. Das ist halt alles ungünstig. Ich link den mal, könnt ihr euch durchlesen, aber mit der Fußnote Aussagen vom Department of Doge einfach, das kann man auch lassen. So, das muss man nicht, muss man nicht für bare Münzen nehmen. Insgesamt. Gut. Wie gesagt, mal ein bisschen kürzer heute. Ich habe zu picken nochmal mein Home Assistant Hass Liebe Pendel. Pendelt die ganze Zeit hin und her und auf dem Raspberry hier war es dann wieder der Hass und das hat nicht funktioniert und es war langsam und hat die SD-Karten gefressen und das war alles furchtbar. Dann habe ich jetzt im Nachhinein doch sehr richtig, hatten mich auch vorher ein paar Hörer schon gewarnt, ne? Einen richtigen Computerjob hast für einen richtigen Home Assistant, dann nimmst du halt einen richtigen Computer. Und was ist ein richtiger Computer? So ein guter alter Windows-PC. Und Intel, ja?
Ah, anstelle vom
Raspberry. Der yes. Raspberry ist cool und alles, aber er kann halt mit, also der Raspberry 4 mit einer SD-Karte kann das nicht. SD-Karten halten das nicht aus und der Raspberry 4 kann nicht genug Strom zumindest für das SSD-Gehäuse liefern, was ich dann gekauft hatte. Dann habe ich das zurückgeschickt. Ich hätte einfach gleich den PC nehmen sollen. Ich habe hier genug solche Mini-PCs rumstehen, die übrig sind. Und habe jetzt so ein HP-Mini genommen. Der ist so groß wie ein Mac-Mini auch so ähnlich. Und habe da den Home Assistant installiert. Und der läuft jetzt einfach wunderbar schnell. Der hat leider einen Lüfter. Der ist ein bisschen zu laut. Das wäre noch so ein Problem, weil wenn ich mir jetzt einen ausgesucht hätte, hätte ich wahrscheinlich einen Lüfterlosen genommen. Aber er ist halt einfach 50 Mal so schnell wie der Raspberry. Hat 8-mal so viel RAM. Die SSD ist riesengroß und schnell. Die hatte ich auch noch rumliegen. Und das ist jetzt einfach eine große Freude, weil der kann jetzt auch richtig viele Daten wegspeichern. Ist erstmal egal, wie viel Sensoren da jetzt Daten reinballern. Und der funktioniert jetzt einfach. Und er kann halt vor allem auch, er kann schnell reagieren auf irgendwelche Automationen. Und er kann halt auch die ganzen History-Graphen jetzt schnell wieder rauslassen. Das dauert jetzt halt eine halbe Sekunde. Und der Raspberry hat halt ohne Schmarrn so 20, 30 Sekunden an so einem Graphen gerechnet, bis er das rausgespuckt hat. Ist richtig nice, er braucht wenig Strom. Ja, der ist auch so in der 5-Watt-Hausnummer mehr oder weniger, was ich jetzt mal grob nachgemessen habe. Da bist du bei einem Raspberry auch, wenn du Pech hast, noch ein bisschen Zeug dranhängen hast, bist du auch bei 5 Watt. Also das ist jetzt so ganz okay. Und wenn man den Home Assistant so installiert, wie das vorgesehen ist, mit diesem Home Assistant OS, sollte man da auch wenig Linux-Spielerei-Schmerzen sich einkaufen. Wenn man im Home Assistant so in einem Nicht-Standardweg installiert, dann wird es ätzend. Das will man sich nicht antun. Das hatte ich mir letztes Mal angetan, das war auch falsch. Aber ich lerne ja dazu. Jetzt habe ich diesen Intel mit Home Assistant OS drauf, mit einer SSD drin, Netzwerkkabel, läuft. Erstmal zufrieden, erstmal gut. Jetzt schauen wir mal, wie ich den kaputt bekomme. Aber so irgendwie kriege ich das da schon hin. Ich linke mal die Installationsanleitung vom Home Assistant OS. Das ist so ganz, ganz okay. Gut. Alex, was hast du?
Ganz simpel. Folder Preview ist ein Quick Look Plugin. Es gibt ja so eine Handvoll Quick Look Plugins. Ganz banal, man drückt die Leertaste auf, wenn man eine Datei ausgewählt hat, und dann zeigt sie ein Vorschaufenster von einer Datei. Und Quick Look von Apple unterstützt da nicht alle Dateiformate. Und da kann man sich verschiedene nachinstallieren. Ich stehe mit denen so ein bisschen auf kontroversem Fuß, weil die dann teilweise auch einfach aus dem Support rausfallen oder vielleicht nicht genau das tun, was sie sollen, und es ist so ein bisschen im System reingewurschtelt. Aber ich muss sagen, Anybox hat jetzt dieses Folder Preview rausgetan. Das ist nicht ganz neu, ist schon ein Jahr alt, aber das zeigt dir ZIP und Archivdateien, RAR-Dateien, zeigt es dir halt im Quick Look an, und du kannst bestimmen, wie viel Ordnerstrukturen du abwärts gehen möchtest, die du angezeigt haben möchtest, und kannst halt schnell in irgendwas reinschauen, was du nicht entpacken willst vorher. Das ist für $2 das Quick Look Plugin. Sehr banal, aber es ist, man verwendet, also wenn man es dann installiert hat, verwendet es man halt, als ob es im System wäre. Man könnte auch fast sagen, es wäre eine Idee für eine Systemfunktion. So als Idee.
Aber man könnte auch sagen, du bist besessen von Ordnern.
Im Moment. Aber das merkt man nur, wenn man Folgen hintereinander hört, in chronologisch rückwärts gerichteter Reihenfolge, weil das tun ja die Leute vielleicht nicht.
Wer weiß.
Ordner sind mein Ding im Moment, ja. Und Folder Preview ist halt so ein typisches Quick-Look-Plugin, das es im Mac App Store gibt. Also es ist irgendwie nicht von der Seite zu installieren, sondern einfach Mac App Store, ganz, ganz klassisch. Und man macht auch nur, wie gesagt, die SIPs und RAS und 7Zs dieser Welt.
Das kommt, das heißt, wenn es über Mac App Store reinkommt, ist es letztlich auch eine App, die du natürlich installierst, und die bringt dir dann das Plugin.
Korrekt. Mac.
Also das ist ja immer der alberne Weg, dass in dem Moment, in dem es über den Mac App Store gehen muss, oder was heißt muss, ich weiß gar nicht, ob Apple bei den Quick Look Plugins inzwischen so ein bisschen die Klappe zugemacht hat und gesagt hat, ja, wenn ihr Plugins liefern wollt, liebe Entwickler, dann baut eine komische App für den Mac App Store. Und
ja.
Weil das Lustige ist ja, dass sie bei Safari Extensions den umgekehrten Weg jetzt gegangen sind. Da haben sie ja lange natürlich auch gedrängt zu sagen, pack die Extension in eine App und verkauf oder bring halt die App in den Mac App Store, und dann wird sie da runtergeladen und dann hast du eine Safari Extension. Aber da sind sie ein bisschen jetzt von abgerückt, dass du diese Extensions auch direkt halt einfach notarisieren kannst, wie halt normale Software auch. Und sagen kannst, ja, die musst du halt nicht mehr in den Mac App Store stellen. Bei den Quick, ich weiß die Antwort nicht bei den Quick Look Plugins. Nee. Aber ich meine, es ist ja auch, also ich verstehe natürlich für den Entwickler auch, dass da vielleicht ja natürlich der Mac App Store auch ein durchaus interessanter Kanal ist, zu sagen, klar, das ist für Nutzer eigentlich relativ bequem. Aber es ist halt trotzdem absurd, irgendwie ein Plugin über eine dämliche App zu installieren, die nichts macht eigentlich, als das Plugin mitzubringen.
Ich meine, macOS wird ja generell abgedichtet. Da sind wir uns ja, glaube ich, alle so ein bisschen einig. Wie sinnvoll das ist. Also bei manchen Sachen, bei diesen ganzen Kernel-Erweiterungen und so weiter, ist das schon sinnvoll und so weiter. Und
ich wahrscheinlich schon.
Also auch diese Quick-Look-Plugins, die du dann irgendwie so einfach so aus dem aus dem Netz installieren, ganz gefährlich, muss man Scare-Screens auf jeden Fall aufwerfen. Ich meine, das Plugin kommt jetzt, wie gesagt, durch den Mac App Store und es macht nur die SIPs, aber für mich, für meinen Anwendungsfall, deckt das schon sehr viel ab. Also ich muss da keinen extra Videoplayer beispielsweise irgendwie haben oder irgendwelche obskuren Dateiformate. Ich weiß nicht, ich limitiere mich dann auch vielleicht selbst bei dem einen oder anderen, aber SIPs ist schon das Hauptding, was macOS nicht von Haus aus macht und dann halt so ein blödes Icon anzeigt. Also es ist halt, das wäre auch so eine kleine Verbesserung von diesem kleinen Entwickler, der leider jetzt DMA irgendwie schrauben muss. Also der würde auch gerne dieses Quick-Look-Plugin eigentlich bauen, lieber für Apple intern. Jetzt kann man sich's halt von Anybox, das ist ein sehr, sehr etablierter macOS-Entwickler mit relativ vielen Apps, kann man sich das kaufen, und die machen gute Software. Und ja, die hatten jetzt, glaube ich, auch einen eigenen Bedarf und dann haben dann jetzt irgendwie so eine Version vor einem Jahr, vor 7 Monaten auf den Markt gebracht und geben denen auch Updates. Also da kam jetzt irgendwie, keine Ahnung, Dutzend Updates schon für die. Also die sind da irgendwie ein bisschen hinterher, das nett zu machen. Und es macht, wie gesagt, nicht mehr als Quick Look, aber es kann ja schon helfen.
Ich habe kurz nachgeschaut, irgendwie seit macOS 15 gibt es eine neue Sorte von Quick Look Extensions, aber nicht ganz sicher, ob man sie nicht doch noch so vertreiben kann.
Ja, wahrscheinlich geht es mit Quick Look Plugins schon noch. Also es würde mich erstaunen, wenn es gar nicht mehr ging. Aber ja, ist ja eben, wie schon gesagt, war natürlich nachvollziehbar, dass das über den Mac App Store sicher ein relativ bequemer Kanal ist, wenn du dir halt als Entwickler dann keinen Bock hast, das alles selbst aus dem Hut zu schneidern und halt Bezahldienst und alles zu machen, sondern machst halt über Apple und gibst halt deine, gibst halt deine Provision ab.
Gut. Leo, was hast du?
Ja, da ich nicht über Kaffeemaschinen sprechen kann, das noch nachholen werde bei nächster Gelegenheit und bis dahin mir weiterhin fröhlich diverse Kaffee machen werde, pick ich auch was ganz Kleines diese Woche, nämlich ein Update von Castro, das schon 1, 2, 3 Wochen zurückliegt. Castro ist bei mir nicht verschwunden, da habe ich vor ein paar Folgen irgendwann auch schon mal drüber gesprochen. Ich meine, wir kennen ja die Castro-Geschichte natürlich, dass es irgendwie gerade so am Ende vorbeigeschrammt ist und dann von irgendeiner Art von kleinem Entwickler übernommen wurde, der zumindest jetzt regelmäßig daran schraubt. Ich habe immer noch das ein oder andere Problemchen mit der App selbst, aber ich hatte auch nach wie vor keinen anderen Podcast-Client für mich gefunden, der einfach so gut funktioniert. Für mich wie Castro. Es hilft einfach nichts. Ja. Also es ist, ich könnte schon zur Not auf irgendwas umschwenken. Ich würde auch wahrscheinlich zur Not sogar mit Apple Podcasts klarkommen. Also könnte ich alles machen. Ich könnte wahrscheinlich mit Overcast mit anfreunden oder würde mir sonst einen von den anderen Klassikern greifen oder vielleicht einen von diesen auch neuen, abgespeckten Varianten. Da sind ja echt sehr viele.
Da sind gute Sachen dabei.
Da sind definitiv gute Sachen dabei. Also das möchte ich auch gar nicht vom Tisch weisen. Aber Castro ist halt bei mir einfach stecken geblieben. Vielleicht natürlich viele auch aus Gewohnheit, aber da ist halt ein Berg an Sachen. Und jetzt kam mit einem der letzten Update kam eine sehr kleine Neuerung, die aber tatsächlich für mich einen sehr essentiellen Unterschied macht und vielleicht auch für den anderen, einen oder anderen da draußen oder die ein oder andere da draußen, die zuhört, weil du die Option bekommen hast, den, wie nennt man ihn, den Scrubber auf dem Sperrbildschirm zu deaktivieren. Also der ist schon noch da und zeigt dir die Abspielposition an, aber du kannst ihn nicht mehr per Touch durch Berührung verändern. Ja. Und es ist etwas, was mir einfach, ich weiß nicht warum, ich dachte, vielleicht liegt es auch an mir persönlich, aber offensichtlich ging es noch mehr Leuten so als nur mir. Oft passiert ist, dass ich einfach iPhone aus der Tasche oder in der Hand halt gehabt habe und dann man im Podcast komplett die Stelle, also dadurch, dass man den Scrubber antippt, komplett die Stelle verliert, an der man gerade eigentlich gehört hat.
Und da gibt es ja keinen Weg zurück.
Nee, es gibt halt wirklich keinen, du hast halt absolut keine Idee, wo du warst vielleicht. Manchmal merkt man es ja auch nicht sofort. Denkt sich, ja, das Gespräch hat irgendwie so eine komische Wendung genommen. Ja, ja. Das hat überhaupt nichts mehr zu tun mit dem, was eben besprochen wurde. Und das ist ja dann, kann auch ganz komisch sein für in manchen Podcasts, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich bin ja völlig an einer anderen Stelle, das kann ja gar nicht sein. Und also es hat mich, ich bin erstaunlich oft, fand ich, gefühlt oft in das Problem reingerannt, dass ich unabsichtlich diesen Scrubber betätigt hat. Und mir ist es im Kontext von Musik, ist mir das nie aufgefallen, dass mir das passiert wäre. Aber gerade bei Podcasts und natürlich gerade bei längeren oder langen Podcasts ist es halt einfach vielleicht auch die Chance für Fehlbedienung auch höher als vielleicht bei einem Musikstück, was sowieso nur 2, 3 Minuten ist und wo man da gar nicht so großartig wahrscheinlich springt. Und naja, also ich war sehr glücklich auf jeden Fall über dieses Update und es ist irgendwie relativ, vergraben in den Einstellungen. Mhm. Ich müsste jetzt auch nochmal nachschauen, weil ich es aus dem Kopf auch nicht mehr weiß. Ich habe es halt einmal umgestellt und dann vergessen, wo es ist. Es ist unter Einstellungen Advanced oder auf Deutsch wahrscheinlich erweitert. Und da ist irgendwo Lockscreen Scrubbing, heißt es auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Lokalisierung von Castro gibt, wenn nicht, also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, wenn es denn eine deutsche Übersetzung gibt. Ansonsten heißt Lockscreen Scrubbing in den Advanced Settings. Da kann man das einfach abschalten und hat dann seine Ruhe, falls man dieses Problem auch kennt.
Mhm. Ja, der Overcast hat ja so ein Ding, wo er so ein Undo für versehentliches Scrollen gebaut hat.
Ja.
Was aber in dem Fall Quatsch ist, weil seine ganzen Listen viel zu leicht anzutippen sind aus Versehen. Die Kapitelliste im Overcast, die nimmt zu viele Touches entgegen und dann brauchst du auch dauernd diesen Undo, weil du nur scrollen wolltest, aber er hat es als Touch genommen und die ist spektakulär kaputt, die App. Das ist keine Freude mehr. Also der zeigt mir auch so, wenn ich eine Folge irgendwie anklickst, so dass er sie dreimal runtergeladen hat und dann kann er sie nicht spielen und die ist broken.
Nicht gut.
Nee.
Nicht gut, okay. Ja, jetzt Overcast habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr im Einsatz gehabt und auch wieder runtergeworfen, weil Overcast ja einfach gern Sachen runterlädt. Das ist ja schon immer gern gemacht.
Overcast ist ein Statement, weil dass du iPhone-Speicherplatz gekauft hast.
Dass du sehr viel Speicherplatz hast, ja, das ist richtig.
Speicher, über den spricht man nicht, den hat man.
Ja, ja.
Ja. Aber das ist ja schön. Es gibt für jeden irgendeinen Podcast-Client, den man da finden kann für seine persönlichen Vorlieben, keine Ahnung. Mhm. Und die richtige Podcast gibt es ja tatsächlich überall dann. Und irgendwie kriegt man dann doch den Feed meistens her, außer es ist eine Audio-Unterhaltungssendung, die kein Podcast ist und die nur in irgendeiner komischen App eingesperrt ist. Da kann man aber auch nichts machen.
Nee, dann kann man nichts machen.
Okay, gut. Links in den Shownotes von der 950. Dann wollen wir mal sehen, was das die nächste Woche bringt. Taucht Fortnite wieder auf oder nicht?
Es ist die spannenden Fragen.
Völlig egal, aber es ist halt trotzdem so ein Ding. Ja. Und gute Besserung, Basti.
Ja.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Bis nächste Woche.